Hallo und herzlich willkommen zum Unzerstörbar-Podcast. Mein Name ist Marc, Sebastian ist leider krank zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir haben aber am Vorabend gemeinsam noch gepodcastet mit unserem heutigen Gast. Und das erfahrt ihr dann gleich, was wir da so besprochen haben. Ursprünglich wollten wir jetzt eben die Anmoderation aufnehmen, ein bisschen über Hannover noch reden und dann eben über den Hamburger SV. Da Sebastian jetzt eben nicht am Start sein kann, habe ich ihn gebeten, zwei, drei Fragen zu Hannover noch zu beantworten und dann eben zwei, drei Fragen noch zum HSV-Spiel. Ich darf euch seine lieben Worte noch vorlesen, vortragen. Mit Hannover hatten wir bisher den stärksten Gegner der Rückrunde zu Gast und war für mich der erwartete schwere Gegner. Bei der Aufstellung gab es keine Überraschungen und so sind wir auch besser ins Spiel gestartet. Beste Chancen auf beiden Seiten und ein X-Goal-Wert von 1,95 zu 2,29 fasst das Spiel perfekt zusammen. Am Ende kannst du in der Nachspielzeit das Spiel gegen die beste Abwehr der Liga sogar noch gewinnen und dann eskaliert der Betze mal so richtig. Fazit: Ich denke, in unserer Situation und dem Tabellenplatz kann man mit dem Punkt gut leben. Naja, Sebastian, wenn du jetzt mich fragst, muss ich sagen, es war eine Offensivschlacht. Für mich nach wie vor ein ausgeglichenes Spiel so. Also, ich weiß nicht, aber wo ich dir natürlich zustimme, mein lieber Freund, ist, wir können mit dem Punkt besser leben als Hannover. So, liebe Grüße. So, kommen wir von dieser Art Gästen zu angenehmen Gästen. Und zwar ist vom Volkspark Geflüster heute zu Gast bei uns der Nando. Hallo Nando.
Ja, moin in die Runde.
Moin. Ja, moin. Moin, moin ist gesabbelt, ne?
Irgendwie. Das ist schon gesabbelt. Moin reicht.
Ja, ja, okay. Also, moin Nando. Moin. Schön, dass es geklappt hat. Großer HSV-Fan, euer Podcast Volkspark Geflüster, das machst du mit drei Kollegen.
Mit dreien, genau. Also wir machen das seit, Gott, wann war die erste Folge? 5.11.2018. Also wir sind ein Zweitliga-Podcast. Da haben wir angefangen und auch mit anderer Besetzung. Und jetzt mittlerweile sind wir mit Lars, Lasse, Bürger und ich sind so die Stammbesetzung, wobei Bürger diese Saison aus privaten und beruflichen Gründen leider nicht so oft Zeit hat. Und das ist ein bisschen schade, denn der ist unser absoluter Taktik-Nerd. Der ist auch lizenzierter UEFA-Trainer. Und genau, wir machen einmal wöchentlich eine Spielanalyse im Volksparkgeflüster vom vergangenen Spiel, gucken auf das nächste Spiel und versuchen dann immer nochmal das ein oder andere Thema rund um den HSV mit aufzuarbeiten und auch mal einen spannenden Gast zu bekommen. Wobei das, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber hier beim HSV ist das ein bisschen schwierig. Ohne Presseakkreditierung ist das nicht ganz so einfach, offiziell in den Podcast zu bekommen. Das klappt nicht so leicht, das ist wirklich kompliziert, sodass wir uns da so ein bisschen behelfen müssen, mal mit dem einen oder anderen spannenden Gast aus dem Dunstkreis des HSV.
Naja, wir fahren halt mit dem Auto zum Training und packen dann einfach einen in den Kofferraum.
Ja gut, das könnte ich machen, soweit wohne ich nicht weg vom Volkspark, aber kommt nicht also so gut an. Das ist,
Nee, tatsächlich hatten wir auch schon Spieler hier vom FCK.
Ja, stark.
Also ist nicht ganz so einfach, aber auch offensichtlich nicht so kompliziert wie beim HSV.
Naja, aber es ist also mal so irgendwie. Also es ja, ist halt tatsächlich, ich glaube, es ist immer so phasenabhängig, ne? Aber du hast eben gesagt, ihr seid ein Zweitliga-Podcast, ne?
Mhm. Da wollte ich auch drauf hin.
Entschuldigung. Wie kam man denn auf die Idee? Also wie ist denn das Volksparkgeflüster entstanden?
Ja, einer der Mitgründer hatte die Idee, einen Podcast zu machen. Es war so eine, ich glaube, es war so eine Phase, da gab es eine Zeit lang ganz, ganz viele HSV-Podcasts. Dann hatte er aber auch Lust, einen eigenen zu machen, hat dann mich und noch ein paar andere gefragt. Und das war eben das Jahr, wo wir, also nach dem Abstieg, wo wir angefangen haben. Und da haben wir gesagt, wir versuchen das mal und waren ganz unbedarft und haben natürlich auch die Hoffnung gehabt, wir steigen direkt wieder auf. Sind wir ehrlich, machen wir uns nichts vor. Wir haben den Kader damals ja ganz gut zusammengehalten und gedacht, komm, dann steigen wir auf. Mhm. Wurde nix, aber es hat irgendwie Spaß gemacht und so hat sich das weiterentwickelt. Und mittlerweile sind wir auch ganz bekannt in der HSV-Szene und haben auch irgendwie ja Bock auf diese Therapiestunde einmal die Woche, die man dann braucht.
Ja, hey, Sebastian, was sagst du denn jetzt? Sympathischer HSV-Fan.
Ja, das Thema ist ganz interessant, wie ihr gestartet habt, weil wir haben ja im harten Abstiegsjahr, also wo es darum ging, ob wir aus der dritten Liga sogar absteigen, in dem Insolvenzjahr und so weiter, da sind wir tatsächlich erst gestartet mit unserem Podcast. Von daher kann ich das so ein bisschen nachfühlen, in schweren Phasen so einen Podcast zu starten.
Und auch mit dem Nachfragen, ne?
Ja.
Ja, also am Ende ist es ja so, man hat, ich weiß nicht, eure Fanbase ist ja auch sehr, ja, feurig. Also die brennt ja auch für den Verein. Das ist ja in Hamburg nicht anders. Man kann ja über den HSV denken, was man will, aber die Fanbase ist ja nun sehr treu und auch immer dabei. Und so eine Fanbase ist natürlich auch stark in den sozialen Netzwerken vertreten, diskutiert viel. Es gab früher sogar ein HSV-Forum und das Forum vom Supporters Club. Also da ist schon auch viel soziale Medienaktivität vorhanden innerhalb der Fanszene. Und das ist dann schon etwas, wo du, wenn man, ich bin jetzt ein bisschen älter, ich bin 45, ich kenne noch aus aktiver Fußballzeit noch die Kneipenkultur, wo man gemeinsam in der Kneipe Fußball geguckt hat und da schon diskutiert hat, das ist ja mehr und mehr weggefallen. Das heißt, es wird ja viel mehr im Internet diskutiert. Und diese ganze Stimmung aufzunehmen und selber dann aufs Spiel zu schauen und dann zu sagen, hey, und dann setzen wir uns Montagabend hin und nehmen eine Folge auf, das ist wirklich Therapie, weil du ganz, ganz viel aus der Fanbase nimmst, was du selber gesehen hast und dann versuchst mit mehreren Leuten möglichst sachlich zu analysieren, um dann irgendwie deinen Frieden mit der Situation, mit dem Spiel, mit dem Gesehenen oder mit der Entwicklung des Vereins zu machen. Das hat schon was von Therapie
tatsächlich. Ja, gab es denn mal irgendwie eine besondere Therapiestunde, die dir oder euch noch in Erinnerung geblieben ist, die so ganz besonders heraussticht?
Ja, das, also mein absolutes Highlight war damals, dass wir es sehr unkompliziert geschafft haben, auf der damaligen Mitgliederversammlung Bernd Hoffmann anzusprechen. Und er uns zugesagt hat, dass wir mit ihm einen Podcast machen können. Und dann waren wir tatsächlich damals im Büro des Vorstandsvorsitzenden vom HSV mit einem Mikro-Laptop zu dritt. Und Bernd hatte uns damals auch gesagt, ich will nur wissen, über was Themen wir sprechen. Ich brauche keine Fragen vorab. Dann haben wir ihm einen kleinen redaktionellen Leitfaden geschickt mit den Themenblöcken und mit der Einstiegsfrage. Und er hat dann mit uns abends im Büro noch während der Wintertransferperiode hat er mit uns einen Podcast aufgemacht und hatte uns vorher gesagt, es könnte sein, dass ich kurz raus muss, weil dann muss ich einen Vertrag unterschreiben. Und das war eben der Moment, wo Joel Poyampalo verpflichtet wurde im Winter. Und das ist ein absolutes Highlight. Also wenn man mal mit dem Vorstandsvorsitzenden wie Bernd Hoffmann, über den man auch denken kann, was man will, aber die Power, die unglaubliche, brutal fokussierte Art, die war unglaublich. Wirklich unfassbar. Es hat mich so weggehauen, einfach auch die Möglichkeit zu haben, dass er uns so auch ernst genommen hat, über die Fragen auch mit uns zu diskutieren. Es war mega. Für mich ein absolutes Highlight war vielleicht da in dem Fall keine Therapiestunde, aber einfach für mich das absolute Highlight als kleiner Privatpodcaster, da mit zwei meiner Jungs da zu sitzen und Bernd Hoffmann ganz ehrliches, direktes Gespräch zu führen über alle möglichen Themen. Das war unfassbar.
Aber daraus deute ich auch, dass der e.V. für euch eine große Bedeutung hat und ihr den vermutlich auch stark begleitet in eurem Podcast. Oder sind das eher nur so Randthemen?
Naja, das sind eher Randthemen beim e.V. Da geht es natürlich ein bisschen auch um Mitgliedergeschichten. Der Rechtsreformwechsel war jetzt auch so ein Thema, wo wir versuchen, das aufzubereiten. Aber eigentlich fokussieren wir uns auf den Profifußball, also auf die erste Herrenmannschaft. Wir versuchen auch gerne mal ein bisschen über die Frauen oder über andere Themen zu sprechen. Aber wir machen es halt nebenberuflich als Hobby. Da fehlt einfach die Zeit, um auch vereinspolitisch so in die Tiefe zu gehen. Zumal wir da auch seit der Ausgliederung eher weniger, ich nenne es mal, wirklich brisante Themen haben, wo die Fans was machen können. Das war ja vor der Ausgliederung anders, wo du ein direktes Votum für den Aufsichtsrat hattest, was wichtig war, oder für das Vorstandsmitglied, was hier für Mitgliederbelange aus der Mitgliedschaft auch in der Versammlung gewählt wurde. Das sind alles so Punkte, die gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, da ist dann ein bisschen weniger politischer Druck da oder politische Themen da. Man spricht es dann gerne mal im Rahmen des Jahresabschlusses, diskutieren wir ein bisschen. Wir gucken uns bei Rechtsformen immer an, dass wir vielleicht unsere Hörerschaft mitnehmen können, dass wir denen das vielleicht ein bisschen einfacher erläutern. Aber eigentlich geht es grundsätzlich schon zu 95% dann um die Zweitligamannschaft des HSV.
Okay, wir sind ja auch ausgegliedert und ich glaube, ich kann da für Marc mitsprechen. Die Themen rund um EV, Ausgliederung und KGAA, die sind alles andere als langweilig.
Ja, das, absolut, absolut.
Also da passiert einiges, was wir dann, was wir bei uns ja auch verfolgen und auch besprechen. Je nachdem, also zumindest das, was man so besprechen darf und kann. Gerade EV ist ja immer nochmal ein besonderes Thema.
Ja.
Aber jetzt haben wir ja auch schon über Personalien geredet und bei euch gibt's ja auch in eine recht neue besetzte Funktion von Stefan Kunz, der bei uns ja auch ein großer Name ist als Spieler und dann auch später als Funktionär. Und ich glaube, es stellen sich schon einige FCK-Fans so die Frage, wie arbeitet Stefan Kunz bei euch? Ist die Arbeit, kommt das gut an bei den Fans? Wie seht ihr das Ganze?
Ich habe tatsächlich verdrängt, dass Stefan Kunz bei euch ja eine Geschichte hat, ne? Oh, oh, wie peinlich, ey. Okay, ich mach's mal ganz ehrlich und direkt, weil das habe ich in meinem Podcast auch gesagt. Ich war kein Freund der Stefan Kunz Verpflichtung. Einfach nur, weil ich die Probleme nicht unbedingt beim Sportvorstand gesehen habe, beim HSV. Ich finde, dass Jonas Bold gute Arbeit gemacht hat, wenn man überlegt, unter welchen Zeiten er bei uns gearbeitet hat.
Ja.
Und wie wir jetzt mal sehen, wie der HSV sich finanziell konsolidiert hat. Ja, kann man nicht so viel auf Jonas Bold kommen lassen. Die Transfers werden hauptsächlich auch weiterhin über Klaus Koster gemacht. Das ist eigentlich der Sportdirektor, wenn man so will. Wir haben ja diese Zwischenebene, wir haben den Sportvorstand und wir haben den Sportdirektor. Wenn man mit den Transfers und den Leistungen des HSV nicht zufrieden ist, dann nur mit dem Finger auf Jonas Bold zu zeigen. Wir hatten vorher 3 Vorstände, jetzt haben wir nur 2. Also Jonas Bold weg, jetzt ist Stefan Kunz da. Ich bin mir nicht sicher, ob Stefan Kunz jetzt so viel großartig verändert oder bewegt hat. Die Transfers sind alles Transfers und Namen. Gehen wir mal jetzt Königstransfer Daniel El-Fadli, der war vor einem Jahr bei uns schon im Gespräch, da haben wir ihn nicht wegbekommen. Die Transfers im Sommer, ich sehe da keinen großen Impact von Stefan Kunz. Im Winter haben wir junge Talente verpflichtet, von denen wir hoffen, dass sie etwas werden. Das sind jetzt alles keine Namen, wo ich jetzt sagen würde, die hätte vielleicht ein anderer Sportvorstand nicht gefunden. Es ist weiterhin ruhig auf der Geschäftsstelle. Das war es unter Jonas Bold auch. Und der Abschied auch von Jonas Bold und was man da so mitbekommen hat, das war alles entspannt und ruhig. Und da gab es kein böses Blut. Da gibt es auch kein böses Nachtreten der Mitarbeitenden auf der Geschäftsstelle, sodass ich einfach denke, Stefan Kunz hat ein gut bestelltes Feld bekommen. Der Aufsichtsrat wollte eine Veränderung, weil wir erneut den Aufstieg nicht geschafft haben. Stefan Kunz moderiert das, glaube ich, ganz gut weiter. Er hat aktuell ja auch kein großes Thema. Das einzig große Thema, was er hatte, war die Entscheidung im Sommer. Steffen Baumgart, ja oder nein? Okay, da kommen wir noch zu. Aber da bin ich nicht mit einverstanden, wie er das im Sommer gelöst hat. Und dann diesen Fehler danach korrigieren musste. Da können wir sicherlich später drüber sprechen. Aber im Grunde, Stefan Kunz macht keine offensichtlichen Fehler nach außen. Das würde ich jetzt so bewerten. Von daher macht er das schon ganz gut. Es ist weiterhin ruhig beim HSV. Die Finanzen stimmen. Sportlich sieht es momentan auch ganz vernünftig aus. Von daher ist alles okay. Inwieweit Stefan Kunz wirklich nachhaltig beim HSV hier auch in seinem Alter und sein Start mit, ich war eigentlich Privatier, habe hier noch ein bisschen EM-Klamauk zu tun, war nicht so gut aktuell. Es ist ruhig um ihn und das ist auch okay so.
Naja, apropos Transfers, ihr habt ja im Winter unter anderem auch den Sumahoro, ich kann den Vornamen nur nicht aussprechen,
Abu
Baka?
Ich glaube, Abu.
Wie schätzt du denn diese unter anderem auch diesen Neuzugang ein und glaubst du, dass diese Winterneuzugänge dem HSV nochmal so ein bisschen Wind unter den Flügel blasen kann, pusten kann, wie auch immer?
Nicht in der Rückrunde und nicht direkt, nein. Mhm. Das sind sicherlich Transfers, die eher ein bisschen zukunftsorientiert sind. Wir haben, also würde ich so jetzt sagen, also ja. Du holst einfach junge Spieler und kannst nicht erwarten, dass die am Ende der Transferperiode ohne Vorbereitung aus einem anderen Land vielleicht auch noch mit einer kleinen sprachlichen Barriere reinkommen und sofort Leistung bringen. Das glaube ich nicht. Das sind Spieler, wo man perspektivisch schauen muss, ob da vielleicht auch ein notwendiger Umbruch im Kader mit diesen Spielern gemacht werden kann. Wir haben in der Abwehr sicherlich das Thema, wir haben Mario Vuskovic nicht mehr. Mhm. Etwas, was ich glaube auch weit über die HSV-Szene hinaus sehr kritisch beäugt wird, diese Sperre, wenn man dann auf, nehmen wir aktuelles Beispiel, Jannik Sinner im Tennis nimmt, wo einfach dann irgendwelche Ausreden genommen werden, um die Sperre so zu drehen, dass er keine Titel aberkannt bekommt und beim nächsten Grand Slam auch mitmachen kann. Bei Vuskovic wird es die volle Härte genommen, obwohl er sich mit allem verteidigt hat, was einem Angeklagten im Falle eines Dopings irgendwie möglich ist. Den haben wir nicht. Der kommt erst 26 wieder und wer weiß, wie es dann aussieht nach 4 Jahren. Kein Fußball. Sebastian Schonlau
wird. Na gut, er kann sich ja aber währenddessen schon noch mit, also fit halten. Der kann ja beispielsweise schon mittrainieren.
Ja, oder sowas. Darf er nicht.
Er darf vielleicht nicht den Profikader, aber er kann ja durchaus, was weiß ich, private Trainingseinheiten oder so.
Das macht er, aber das ersetzt natürlich kein Mannschaftstraining auf
Profiniveau über
4 Jahre. Nee, ne? Also körperlich wird er sicherlich fit sein, aber 4 Jahre einfach keinen professionellen Fußball unter dem Dachverband FIFA spielen zu dürfen oder trainieren zu dürfen, ist schon ein Einschnitt in jungen Jahren. Ja. Oder allgemein definitiv. Einschnitt. Dann haben wir Sebastian Schonlau, der älter wird, hat sie Kadunisch, wo wir nicht wissen, wie sich das mit der Russland-Regel weiterführt. Ja, da holst du einen jungen Innenverteidiger und hoffst, dass du den über 6 Monate akklimatisiert bekommst und der vielleicht wirklich das Talent hat, um dann Stammspieler zu sein. Das kann schon funktionieren. Gleiches gilt auf der Außenbahn. Auch da ist immer wieder Bedarf beim HSV, weil wir einfach noch nicht den Außenspieler gefunden haben, der da konstant wie ein Jean-Luc Dompé einfach die Klasse ausspielen kann. Bakary Yatta hat immer mal wieder Ups and Downs. Bei Sahiti weiß man noch nicht, ja, holst du halt ein junges Talent. Weiß nicht, was passiert. Aber das ist, glaube ich, nichts, was uns jetzt für diese Rückrunde, wo es in den Aufstieg geht, das sind keine Sofortverstärkungen aus meiner Sicht.
Ja, da habt ihr auch noch einige Verletzte. Ne? Ich meine, der härteste Verlust ist zumindest aus Außensicht natürlich Klatze, der da im Sturm groß fehlen wird und Kaderbach, der da verletzt ist. Habt ihr noch einige weitere Verletzte? Jatta ist noch verletzt oder gibt welche Ausfälle treffen euch da hart?
Aktuell tatsächlich trifft uns, ich sag's mal ganz krass, es trifft uns keiner hart. Robert Latzel ist wieder ins Teamtraining eingestiegen, aber ja, der Ausfall hätte uns letztes Jahr hart getroffen. Dieses Jahr haben wir Glück, Davy Selke macht die Tore vorne und ist ein identischer Neuner. Vielleicht fehlt ihm ein bisschen die spielerische Qualität von Robert Glatzel, aber er macht die Tore. So, damit hast du vorne den Zielspieler, groß, Kopfball stark, gefährlich in der Box. Das, was Robert Glatzel auch ist, konnten wir kompensieren. Yatta auf der rechten Außenbahn. An Yatta, ja, scheiden sich ein bisschen die Geister. Die Geschichte ist toll und er ist sicherlich auch ein bisschen so ein Fanliebling, was die Geschichte und was seine Zugehörigkeit und langjährige Zugehörigkeit zum HSV angeht. Spielerisch sind wir da sicherlich irgendwo an einer Leistungsgrenze schon angekommen, wo man einfach sagt, ja, man kann auch Bakary Yatta austauschen und ersetzen, wenn er ausfällt. Der fällt natürlich jetzt aber länger aus. Emanuel Ferrei dürfte langsam zurückkehren. Fabio Baldé, auch ein junges Talent auf der Außenbahn. Ludovic Reis ist schon wieder fit, dürfte jetzt langsam bei 100% sein. Sodass ich sagen muss, okay, mit Katterbach fehlt eine Option sicherlich auf der defensiven Außenbahn irgendwo ein Stück weit. Da haben wir zum Glück aber noch mit Miro Muheim jemanden, der das ganz hervorragend löst und zum Glück nicht ausfällt. Aber bis auf Katterbach und Yatta, sage ich einfach mal, ja, solche Ausfälle musst du einfach kompensieren können, wenn du den Kader eben voraus eh schon so breit aufstellst. Also dürfte einfach keine Ausrede sein für das.
Na gut, ich meine, der HSV hat ja durchaus einen breiten Kader, ne? Und genau. Vor allen Dingen aber mit erfahrenen. Ich spule nochmal zurück. Herzlich willkommen beim Unzerstörbar-Podcast mit Sebastian und Marc. Heute ist bei uns der Nando vom Volksbank.
So, und du suchst die erfahreneren Spieler im Kader.
Dankeschön. So ist es. Sehr schön. Genau, und von daher habt ihr durchaus vielleicht bei euch sind so Ausfälle ein weniger großes Thema, möchte ich jetzt mal meinen.
Ja, das muss man so sagen, das darf keine Ausrede sein. Wir haben das, glaube ich, bis jetzt hervorragend kompensiert. Glatzel war schlimm, gar keine Frage, das wurde kompensiert. Und sorry, wenn Emanuel Ferrei nicht da ist, wenn du dann auf Marco Richter, Ludovic Reis, Karabetz und Co. zurückgreifen kannst, darf das einfach auch keine Ausrede sein, aus meiner Sicht.
Ja, und dann habt ihr noch einen Matteo Raab, der verletzt ist. Er hat ja jetzt auch diese Saison, glaube ich, 3 Saisonspiele gemacht.
Was, wen?
eure ehemalige Nummer 1.
ehemalige Nummer 1, genau. Wie wird er beim HSV so gesehen?
Schwierig.
Seine Leistung.
Ist schwierig, ne? Matteo Raab hatte einen schwierigen Start beim HSV, ist sicherlich noch jung. Als er gespielt hat, da war eine Zeit lang, war das okay, war aber die ein oder andere Unsicherheit da, und da kommen wir natürlich zu der Anforderung im Spiel des HSV, dass der Torwart bei uns mitspielen muss. Und
ja, gerade bei Tim Walter, wo der Torhüter gefühlt an der Mittellinie gestanden hat.
Ist es unter Merlin Polzin nicht anders? War unter Baumgart ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz, wir haben auch unser Aufbauspiel von hinten heraus immer über den Torhüter gebaut und bauen es weiterhin. Da hat Matteo Raab ein bisschen Unsicherheit gehabt. Das wurde besser, aber er hatte dann auch dann wieder Unsicherheiten, dann manchmal in der Strafraumbeherrschung bei hohen Bällen, was ja eben dem nicht ganz groß gewachsenen Matteo Raab. Ich glaube, Daniel Heuer Fernandes ist gar nicht größer, aber der hat halt 7 Jahre mehr Erfahrung. Und das macht
viel
aus.
Ja.
Das macht unglaublich viel aus bei dem Keeper. Ich glaube, Matteo Raab ist ein guter Keeper. Der ist stark auf der Linie, er ist stark im 1 gegen 1. Dem fehlt die Erfahrung. Jetzt mit den Verletzungen fehlt ihm wieder was. Ich kann das noch gar nicht richtig bewerten. Aber wenn du natürlich Matteo Raab holst, musst du dich irgendwann entscheiden und sagen, ich setze auf einen jungen Keeper, der vielleicht die nächsten 5-6 Jahre meine Nummer 1 ist. Dann darf ich den Vertrag natürlich mit Daniel Heuer Fernandes nicht verlängern. Das hat der HSV aber trotzdem gemacht. Von daher ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwierig zu bewerten. Und auch die Frage, wie geduldig ist Matteo denn noch? Jetzt durch die Verletzung wird der wahrscheinlich erst wieder zur neuen Saison eine Rolle spielen. Ich glaube, Ferro hat Vertrag bis Ende 26, also danach noch ein Jahr. Da muss man irgendwann eine Entscheidung treffen. Und auch Matteo muss dann eine Entscheidung treffen für seine Karriere. Ich glaube, der Wechsel war, ja, jetzt kann man sagen, was man will. Ich glaube, so schlecht nicht, um da mal Erfahrungen zu sammeln, aber er hat sich das sicherlich auch anders vorgestellt.
Ja, aber ich glaube, dass der Schritt von der dritten Liga beim FCK zum HSV, der ja schon enorm im Aufstieg mitspielt, war aus meiner Sicht schon ein bisschen zu früh. Also ich glaube,
ja,
dass da die Qualität, die da gefordert ist, ist, glaube ich, ein krasser Schritt. Ich meine, gerade bei uns hat auch die Qualitäten, und er hat sich zumindest ja letzten Sommer doch noch entschieden, noch mal ein Jahr bei uns zu machen. Ich hoffe, er bleibt auch im Sommer, aber ich glaube, das ist so für so junge Torhüter dann doch noch mal ein guter Schritt, dann doch noch mal ein Jahr bei ihrem
Die Frage ist, welcher Verein setzt sich so das Ziel, die Spieler weiter aufzubauen, ne? Oder welcher Verein kann sich's leisten?
Ja, gerade also als Torhüter
ist natürlich schwer. Wie ist die Zielsetzung eines Clubs? Ist das Ziel, möglichst schnell wieder in der Bundesliga zu landen? Dann finde ich das gewagt, Torhüter aus der dritten Liga zu verpflichten. So.
Ich verstehe das. Ihr seid an Matteo Raab und seinen Leistungen deutlich näher dran. Ihr habt ihn als Stammtorhüter erlebt. Wir haben nur mitbekommen, hey, bei Lautern gut gespielt, gut gemacht, junges Talent. Setzen wir, kannst du auch machen, wenn es bezahlbar ist, natürlich als Nummer 2 hinter einem erfahrenen Keeper auf die Bank und machst irgendwann den Wechsel. Der hätte vielleicht schon kommen sollen, denke ich auch in Matteos Vorstellung. Hat noch nicht geklappt. Wird sicherlich im Sommer eine heiße Diskussion geben rund um das Thema, was machst du mit einem Jahr Heuer Fernandes noch unter Vertrag? Willst du nochmal verlängern? Oder gehst du irgendwann doch wieder auf die Richtung Matteo? Ist knifflig, gar keine Frage.
Ja, andererseits kann man sich auch gefühlt 15 Jahre bei Gladbach auf die Bank hocken als zweiter oder dritter Torwart. Das ist okay, das kann passieren.
Grüße an Tobi, jawohl, sauber, toll.
Ja, von daher ist das, glaube ich, auch immer so ein bisschen Thema.
Ab heute haben wir Zuhörer weniger, super.
was die Spieler so sollte jetzt nicht negativ klingen, aber was so der Plan ist vom Spieler selbst. Und ich habe halt Raab immer so eingeschätzt, dass er auf jeden Fall die Nummer 1 sein will. Von daher wird es da halt echt spannend, wie es bei ihm und bei euch da weitergeht.
Na gut, wer will nicht die Nummer 1 sein, oder? Als Torhüter ist doch das dein Ziel, oder?
Ja, hoffe ich doch.
Naja, oder es sei denn, du landest beim FC Bayern, dann reicht auch Nummer 3 der Vertrag. ist dann okay. Ne? Also,
ja, da hast du recht, ja.
Also klar, also in den Gefilden, über die wir sprechen, HSV, FCK, mögliche zweite Ligaspitze, vielleicht auch mal ein Aufstieg in die erste, willst du Nummer 1 sein, gar keine Frage. Absolut. Also wenn das nicht dein Anspruch ist, dann ist er, glaube ich, dann war der Wechsel auch ein Fehler. Also du wechselst zum HSV sicherlich auch mit der Perspektive, hier zu übernehmen. Vielleicht nicht sofort, aber 2-3 Jahre später als Keeper, dann vielleicht mit 26, 27, willst du die Nummer 1 sein und willst 5-6 Jahre im Tor stehen. Gar keine Frage.
Ja, aber es gab ja schon FCK-Torhüter, die zum HSV gewechselt sind und spielen. Pollersbeck war das, glaube ich, der zu euch gewechselt ist. Der sich da gar nicht durchgesetzt hat. Es gibt da auf jeden Fall auch.
Oh, ja? der war schon bei uns die Nummer 1. Ich glaube, Polle hat da andere Themen gehabt, habe ich so das Gefühl. Aber okay, wenn mich nicht alles täuscht, hat der beim HSV schon genug Spiele als Nummer 1 gemacht.
Dann nehme ich alles zurück.
Aber das vielleicht irre ich mich jetzt auch. Ich war großer Fan von Polle. Ja, der hat 51 Spiele bei uns gemacht.
Also na, dann habe ich mich geirrt.
10 in der Bundesliga.
Boah, Sebastian. Also, ja, ich bin nur froh, dass du das gesagt
hast. Ja, jetzt auf die Zunge gelegen. Ne?
Also, ja, schon. Stimmt, wir hatten ja Pollersbeck auch noch. Nee, aber der war schon bei uns auch. Ja, dann war mal wieder nicht die Nummer 1, aber der war eine ganze Zeit lang hier schon der Stammkeeper. Ja, doch, das hat schon ganz gut funktioniert. Aber Polle war da, glaube ich, auch ein bisschen vom Typ her anders,
nenne ich es mal. Ja. Aber jetzt müssen wir doch nochmal über die Trainer reden. Also Tim Walter hat, glaube ich, ja schon gerade nach außen polarisiert. Kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Ich weiß nicht, wie du ihn empfandest als HSV-Fan oder als Fan von einem Verein, sieht man das natürlich nochmal ganz anders.
Ich habe schon Angst gehabt, du fragst mich.
Ja, wenn wir mit Tim Walter anfangen wollen, ich weiß immer nicht, warum er so polarisiert hat.
Nicht.
Er hat sich... Nee, nicht ganz. Also vielleicht hat es die anderen Fans oder die anderen Vereine gestört, dass man einen Trainer hatte, der an dem alles abgeprallt ist und der immer sich vor die Mannschaft gestellt hat. Vielleicht ist man das nicht gewohnt. Nee. Aber ich fand das, also ich weiß nicht, ich fand das Tim Walter, also wir haben ja mehrere Trainer hier zur Auswahl, über die wir sprechen können. Tim Walter war jemand, der, wenn man den beim Training erlebt hat, wie er mit den Fans umgegangen ist, auch mit den Kindern, unglaublich gut. Ja, unglaublich gut. Der hat sich für die alle Zeit genommen. Tim Walter war jemand, der in den Pressekonferenzen auch mit unserem Pressesprecher immer wieder einen kleinen Spaß gemacht hat, der jeden Journalisten, der ihm eine Frage gestellt hat, direkt angesprochen hat, Moin gesagt hat, war höflich. Und ja, vielleicht mag man dieses extrovertierte Auftreten nicht auf dem Platz, wenn er als Trainer agiert, aber andere Leute feiern dafür Jürgen Klopp. Bei Tim Walter war es dann nicht okay.
Es wird ja immer schlimmer.
Ja, ich möchte nur allgemeine Beispiele hinzuziehen. Ja. Ich fand Tim Walter nicht schlecht. Ja, natürlich, jeder Trainer hat so seine Phrasen, jeder Trainer hat seine Spielphilosophie, hinter der er steht und die er verteidigt. Was man aber bei Tim Walter mal sagen muss, es wird kaum eine Aussage geben, wo er irgendeinen Spieler oder die Mannschaft vom Bus geworfen hat, auch wenn sie verloren hat oder nicht. Das hat er alles intern gemacht. Er hat alles in der Kabine behalten.
Ja, aber so soll es doch eigentlich auch sein, oder?
Richtig.
Ja, also ja. Ich glaube halt, dass, also ich kann ihn auch nur für mich reden.
Ja, klar.
aber ich fand ihn halt nicht unbedingt sympathisch. Allerdings glaube ich, dass wenn er der Trainer vom eigenen Verein ist, glaube ich schon, dass man ihn absolut abfeiern kann, weil er hat er hat schon eine Art, die finde ich, muss ich auch zugeben, finde ich schon geil. Aber wie gesagt, als Gegner ist immer Fan.
Das wirst du dir von mir noch so oft anhören müssen. Das war so ein Fehler gerade.
Das war dazu gar nicht stehen.
Schön. Noch ein bisschen weiter Öl ins Feuer gießen.
Ja, jawohl.
Ja. Aber wie gesagt, also.
Tim, ich will ein Kind von dir. Ohne Mist. Scheiße. Jetzt ist es soweit.
Ja gut, auf jeden Fall habt ihr euch ja dann getrennt.
So wie schnell er weitergeht. Das ist ja fantastisch.
Ja, okay.
Naja, genau, wir haben uns getrennt, wir haben Steffen Baumgart geholt, da war ich überhaupt kein Fan von vornherein.
Genau, und das ist nämlich meine Frage, weil ich habe ja auch öfters mal im HSV-Podcast und auch so bei damals noch Twitter, glaube ich, zumindest das damals noch Twitter war, auf jeden Fall bei Social Media und so, lese ich da beim HSV öfters mit. Und mich persönlich, und ich bin ja aber auch weit weg vom HSV, muss man natürlich auch sagen, ja, war, fand ich das schon ein bisschen irritierend, oder weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich war überrascht, dass er schon früh in Kritik geraten ist.
Er war ja schon in Kritik, bevor er überhaupt da war.
Ja, aber gerade so zum Ende der Rückrunde, als dann der Aufstieg verspielt wurde, hat ja gefühlt jeder erwartet oder gehofft, dass sich die Wege trennen. Und das hat mich persönlich ein bisschen überrascht. Von daher holen uns doch mal ab, was da in der HSV-Seele so passiert ist.
Also Steffen Baumgart ist hier angetreten mit sehr markanten Worten. Das kennt man von ihm. Sagte, glaube ich, das ist kein Zitat, ne? Ich kriege es jetzt noch einigermaßen zusammen. Er sagte in der ersten PK, hat eine tolle Mannschaft übernommen, man muss gar nicht so viel ändern und wir bleiben dabei und dann wird das schon werden.
Oh doch, so. Das hat er, also doch, das hast du sehr, sehr ähnlich wiedergegeben. Ich erinnere mich an die PK. Ja.
Das war seine Antritts-PK. Danach hat er angefangen, den Spieleraufenthaltsraum wegzunehmen, weil er da mit seinem Trainerteam rein will. Also hat direkt intern für Unruhe gesorgt. Hat er nach und nach angefangen, das Spielsystem doch komplett zu verändern und hat sich in den Interviews hingestellt und gesagt, ich habe die Lösung, die Mannschaft setzt sie nur nicht um. Also ich kann's, die Mannschaft nicht. Was machst du, wenn du einen solchen Trainer hast als Mannschaft und von einem Trainer kommst, der sowas nie getan hat, der immer gesagt hat, ey, wir schauen auf uns, meine Jungs, wir kriegen das hin, wir sprechen intern, das machen wir nicht extern. Tim Walter, wir form, Steffen Baumgart, ich form. Du konntest auch, das ist vielleicht ein bisschen Küchenpsychologie, aber man konnte anhand auch der Social-Media-Aktivitäten der Spieler erkennen, dass da immer weniger Freude da war. Da waren immer weniger Beiträge, so hier Training, dies, das, gemeinsam, wurde immer weniger.
Ja, gut, ich meine, es kommt vielleicht so einen Tacken drauf an, wie man oder wo man den Fokus setzt.
Ja klar, ich gucke als
Fan drauf. Es ist schwierig, weil du hast ja gesagt, ne, so Küchenpsychologie, ja, Kaffeesatzleserei.
Ist natürlich Kaffeesatzleserei, aber du siehst es ja auch, in dem Moment, wo Steffen Baumgart immer mehr und mehr Dinge verändert, umso kritischer wurden die Berichte auch in den Medien. Jetzt machen wir es damit rund, dass Spieler unzufriedener wurden. Auch das gab es vorher nicht. Das gab es vorher nicht, dass irgendwie Spieler sich in den Medien in irgendeiner Art und Weise beschwert haben oder Spieler in Interviews sagen, ja, der eine oder andere wusste auf dem Platz nicht so genau, was er machen soll. Das hat es vorher nicht schlecht, gegeben.
Natürlich, klar.
Und das alles macht, kriegst du so ein Bild, dann schaffst du den Aufstieg nicht, obwohl du in guter Position bist und auch auf einen Trainerimpuls hoffst von einem Steffen Baumgart, der bekannt dafür ist, zumindest kurzfristig so einen emotionalen Push zu geben. Funktioniert nicht. Dann nimmst du ihn im Sommer nicht raus. Ich hätte es gemacht. Es kam in den Medien auch hoch, dass Jonas Bolt das machen wollte. Stefan Kunz hat dann gesagt, das machen wir nicht. Das mache ich hier nicht. Gerade am ersten Antrittstag. Ich schmeiße am zweiten Tag nicht den Trainer raus. Der soll eine Chance bekommen. Dann wirft er das komplette Spielsystem um. Spielt ein System, was nicht zur Mannschaft und zum Kader passt. Kannst halt nicht Spieler für ein 4-3-3 holen und dann anfangen, Dreierkette zu spielen und auf der Außenbahn Jean-Luc Dompé zu sagen, pass auf, du musst vorne alle wegdribbeln und hinten alles abräumen. Das geht nicht mit Jean-Luc Dompé. Sorry, den stellst du vorne hin, hast einen Verteidiger hinter ihm und sagst, Jean-Luc vorne, machst du zwei Gegenspieler nass. Das kannst du, sagt er, habe ich Bock drauf. Wenn du dem sagst, du hast die ganze linke Seite für dich alleine, guckt er dich an und denkt, bist du nicht ganz dicht?
Aber jetzt mal so von außen betrachtet, ne, könnte man das ja auch andersrum interpretieren. Ne? Du kannst ja hingehen und kannst ja auch sagen, ja gut, wie heißt der jetzt nochmal?
Baumgart,
der kriegt's nicht hin. Okay, gut. Aber Tim Walter hat's ja auch nicht fertig gebracht.
Unter Tim Walter haben wir aber mehr Punkte geholt.
Und trotzdem hat es nicht gereicht.
Unter Steffen Baumgart haben wir es auch nicht geschafft und in der Hinrunde dann angefangen, irgendwie noch weiter abzustürzen, noch weniger Punkte zu holen. Da musst du dann irgendwann auch dann den Cut machen. Und ich glaube, dass da dann die Stimmung auch intern so schlecht war, dass Stefan Kunz gar keine Möglichkeit mehr hatte, als zu sagen, ich muss das lösen.
Aber wenn du das so erzählst, da sehe ich halt schon krasse Parallelen zu uns, weil wir hatten das ja auch mal gefühlt 10 Jahre lang oder so auch immer verpasst im Sommer dann den Trainer zu wechseln, sind damit nach einem angezählten Trainer in ihre neue Runde gegangen. Ob sie jetzt im Umfeld ist oder in der Mannschaft, sei mal zweitrangig, aber auf jeden Fall ein Trainer, der immer vollen Rückhalt hat. Und ja, dann musst du halt spätestens, bei uns war es dann meistens schon im September, im Oktober, bei uns war es, glaube ich, November. Aber im Grunde weiß man ja aus der Erfahrung, dass sowas nie gut geht. Und dann hast du halt das Problem, dass die Transferperiode wieder rum ist. Dann muss der neue Trainer mit dem alten Team spielen, das dann
nicht
zu seinem
System passt. Oder halt mit Spielern, die er absolut nicht gebrauchen kann für seine Spielphilosophie oder so. Ne?
Weil der dann auch meistens nochmal eine Systemänderung folgt und so weiter.
Ich muss das aber trotzdem nochmal ganz kurz zurück auf Baumgart, bitte, bevor ich platze. Echt.
Ja, hau raus.
Es ist das, was ich am Baumgart, was ich ihm absolut nicht mehr annehme, und das habe ich schon gesagt, als er bei Köln eben war, ist dieses HB-Männlein an der Außenlinie. So dieses total überdrehte, total, ich weiß nicht, das ist so ein Emotionssetzer vielleicht zu Beginn, aber irgendwann nutzt sich das wahnsinnig ab. Und da kannst du mir nicht sagen, dass er jedes Mal so brennt.
Nee, ich glaube, Steffen Baumgart war nie authentisch. Er hat immer Dinge gesagt und dann andere Sachen gemacht. Und
das ist genau.
Und dann
das,
kommt dieses
das kann man doch kritisieren, ey.
Ja. Und das hat nicht funktioniert. Bei Tim Walter, auch wenn ihr ihn nicht mochtet von außen, aber das war authentisch.
Was er halt nicht mochte, der hat auch hier und da mal Spitze fallen lassen, wo ich gedacht habe, ey, was bist denn du für ein Vogel?
Das Klappern gehört aber zum Geschäft, das wissen wir nun auch. Aber der war zumindest authentisch. Der hat gnadenlos durchgezogen. Bei Steffen Baumgart hatte ich das Gefühl nicht. Und dann kommt, wenn du ein bisschen näher dran bist, hast du die ein oder andere Feinheit auch über Social Media, vielleicht die ein oder andere Stimme, die mir privat beschreibt, wo du merkst, das wird nichts. Und man hat es tatsächlich am Ende auch gesehen. Du nimmst Baumgart raus, setzt mit Polzin zwar erstmal nur den Co-Trainer ein, der unter Baumgart immer eine kleinere Rolle gespielt hat. Der wechselt zurück das System auf das, was für der Kader ausgelegt ist, und es funktioniert im Ergebnis. Naja, kannst du argumentieren, wie man will. Am Ende, Steffen Baumgart hat einfach nicht gepasst. Und dann kann man froh sein, dass man dieses Missverständnis dann doch relativ früh gelöst hat, weil dem HSV immer nachgesagt wird, entweder entlassen wir ständig Trainer oder wir halten so lange daran fest, um gegen den Trend zu arbeiten. Ich glaube, das haben wir diesmal ganz gut gelöst.
Schau da uns an. Aber also die letzte Saison war da mega. Du gehst mit Schuster rein, dann schmeißt du den Schuster als
mal und holst der absolute Profi. Der
beste, ich glaube, auf Spieler Platz 7 waren wir, ne?
Ja, sowas.
Ich glaub, wir waren auf Platz 7, dann fliegt er. Nee, waren wir auf Platz 7?
Ja. Oh, der Schuster war echt
irgendwo im Mittelfeld halt so.
Ja,
auf jeden Fall weit weg von den Abstiegsplätzen. Da schmeißt du den raus, holst Gramotzis.
Ja,
woher der auch immer kam, keine Ahnung. Temu, Alibaba.com, keine Ahnung. Auf einmal war Gramotzis da für ein paar Wochen. Und auf einmal heißt
man Feuerwehrmann.
Und auf einmal war Friedhelm Funkel da, schickt erstmal irgendwie den Kaderplaner auf die Tribüne und nicht mehr auf der Trainerbank während den Spielen. Alter, was ist denn da los?
Hat auch kräftig aussortiert im Kader. Ne?
Ja, das war auch noch geil. Also meine Güte. Und da
hast Gramotzis war echt keine Glanzleistung. Ich meine, da weiß man spätestens nach Schalke.
Ja, aber das Amisane da drin ist, dass er ja ein Ligaspiel gewonnen hat, und das war gegen Schalke. Das war
und Pokal.
Ironie pur. Ja, und zweimal im Pokal, super, gegen Nürnberg, wo er nichts konnte, weil er einen Tag da war, und in Berlin.
Ja, aber so ist Dirk Schuster mit uns aufgestiegen.
Aber dann muss ich euch mal eine Frage stellen. Jetzt arbeitet ihr ja mit Markus Anfang seit dieser Saison. Yeah. Wie groß war für euch das Problem mit der Impfpassfälschung? Groß. War das überhaupt noch Thema?
Bei mir persönlich war es Thema.
Bei mir nur sehr gering. Sebastian.
Ich habe ihn sportlich nie kritisch gesehen. Ich fand sportlich, habe ich ihn damals schon begrüßt, aber da die Vorgeschichte, die du ja eben schon genannt hast, war für mich sehr wohl ein großes Problem. Jetzt ist es natürlich so, dass Zeit halt alle Wunden oder so ähnlich. Also ich habe es halt nicht vergessen, aber ich kann jetzt damit leben, sage ich mal so. Weil halt auch, wenn du ihn auf den BKs siehst, ich meine, BK ist halt auch immer so ein guter Gradmesser, finde ich, um die Trainer so gut wie es geht natürlich kennenzulernen. Und da war halt sein Vorvorgänger auch kein gutes Beispiel. Aber von daher, von daher habe ich ihn dann schon schätzen gelernt, sage ich mal so.
Ja, das war schon schlimm.
Aber
ja, also, das war schon
schlimm. Weil das warst du bei Markus Anfang beispielsweise, was ich gesagt habe.
Nein, die PK zum Anfang war schon
gut. Es ist tatsächlich, eine Personalie, über die man reden kann. Das ist nicht so das Ding. Allerdings würde ich ihm das heute nicht mehr vorwerfen, weil er hat die Strafe bezahlt, sein Co-Trainer ja auch.
Ja.
Er hat die Strafe abgesessen. So, wenn ich dem jetzt das immer noch vorhalte, obwohl er ja bestraft wurde und hat die Strafe auch vollumfänglich eben abgesessen, so oder vollzogen, ja, dann heißt ja, bist du einmal irgendwie neben der Spur, bist du immer neben der Spur so. Und du merkst es auch, ich würde es jetzt irgendwie nicht als großen Kritikpunkt nehmen, aber was mir auffällt ist in PKs und in Interviews, dass Markus sich schon sehr gezielt ausdrückt. Das heißt so, er möchte auf gar keinen Fall irgendjemand auf den Schlips treten. Er möchte ja, nicht, dass er irgendwie falsch verstanden wird und so. Also er ist schon durchaus vorsichtiger. Guck mal, bei seiner Zeit bei Werder Bremen war er beispielsweise, also bevor diesem Impfpass-Gedönse, war er ja auch im Spiel für den Trainer des Jahres so. Das heißt, ja, handwerklich super, aber das andere Ding ist halt dieses illoyale Verhalten gegenüber seinem Arbeitgeber und gegenüber seiner Mannschaft damals. Und das habe ich dann wiederum kritisch gesehen. Nicht, dass er das gemacht hat, aber so dieses, das schwung bei mir dann schon noch mit. So, und wenn er das bei uns eben nicht macht und kann durch Leistung überzeugen, dann soll es so sein. Und so
ja, ist es auch. Es zeigt für mich halt persönlich auch, dass man, das klingt jetzt so abgedroschen, ne, aber man muss halt Leuten auch schon eine zweite Chance geben, weil, wie gesagt, wenn man halt die PKs und so hört, dann merkt man halt schon, man lernt ja, halt so weit.
Das ist vorsichtiger halt.
Ja, genau. Oder auch so ein bisschen den Charakter mäßig lernt man ja dann, wenn auch nur über BK, wie gesagt, aber das lernt man ja doch schon ein bisschen kennen.
Ich finde den Satz halt gut. Er hat seine Strafe abgesessen und dann hat er eine zweite Chance verdient, weil am Ende, glaube ich, darf man auch sagen, es sind ja keine Menschen zu Schaden gekommen. Er hat ja erstmal niemandem irgendwie Gewalt angetan, sondern ich will jetzt eine Fälschung überhaupt nicht schönreden, aber es ist zumindest erstmal keine Gewaltstraftat oder in irgendeiner Art und Weise. Auch da kann man mal differenzieren und sagen, hey, okay, der hat Mist gebaut, der hat sicherlich eine Straftat begangen, für die er dann eine Strafe bekommen hat. Und
amtliches Dokument hat er gefälscht.
Hat er gefälscht oder fälschen lassen und oder stand dabei. Lassen. So, genau, das ist schon mal nicht schön, aber auch da, na klar, irgendwann hast du deine Strafe abgesessen und wenn wir jedem, der irgendein Vergehen hat, sei es nun Steuerhinterziehung oder, nie wieder resozialisieren lassen, dann wird es auch schwierig.
Von da.
Ja. Grüße nach München. absolut. Naja, auch da, Uli Hoeneß hat ja auch keinem Menschen irgendwie körperlich oder Gewalt angetan oder irgendwas. Im Grunde war es eine finanzielle Geschichte, die er auch voll ausgeglichen hat, plus Extrastrafe. Auch da darf jemand eine zweite Chance bekommen und das ist dann auch okay. Mich hat es halt wirklich interessiert, weil es natürlich zu der damaligen Zeit schon ein Thema war, was diese Vorbildsfunktion zu einer schwierigen Zeit wie Corona, wo wir alle keine Ahnung hatten, wie man mit sowas umgeht, wie das dann so bei euch anklingt, wenn dann jetzt Markus Anfang dann auf der Trainerbank sitzt, weil man sicherlich auch damit rechnen muss, dass der ein oder andere vielleicht in den Medien oder ja, der gegnerische Verein das nochmal hochbringt. Das Thema
ja, haben wir da, mit Jatta ja auch. Du hast ja eben gesagt, er hätte niemandem wehgetan, aber zu der Zeit, und das hast du ja eben auch gesagt, ne, du wusstest ja nicht, was ist jetzt mit diesem scheiß Virus los? So.
Ja, genau.
Diese Lage hatten wir noch nie und dass da Fehler begangen werden, ja, okay, das ist ja irgendwo, liegt ja auf der Hand. Ne, wenn es so eine Situation noch nie gab, ja, dann machst du und guckst, was funktioniert nicht. Ne? Und wenn du aber jemand hast, der eben dann so agiert, dann weiß ich nicht. Wie gesagt, das größte Problem habe ich eher so, dass er seinen Arbeitgeber belogen hat und eben sein Team damit auch verraten hat. Und das wog halt eben schwer. Aber nochmal,
verstehe ich.
Strafe abgesessen, fertig, aus die Maus und er gibt sich ja jetzt nicht geläutert, aber er gibt sich menschlich korrekt. Ich kann nichts Negatives über den sagen. Ich kenne auch niemanden, der über ihn irgendwie ein schlechtes Wort verlieren würde.
Genau, also das, so, das ist man nämlich ist auch, das Mensch, wollte ich eben auch nochmal anmerken. Also natürlich, also jetzt so im Nachhinein, ne, nach einem halben Jahr oder wie lange es jetzt her ist, muss ich sagen, dazu im Nachgang, es wurde natürlich thematisiert, es wurde auch kritisiert. Aber es war jetzt nicht irgendwie krass unfair oder oder drüber oder so. Vielleicht einzelne Leute, keine Ahnung, aber so im Gesamtkonstrukt FCK und Umfeld fand ich das schon okay. Wurde angesprochen, wurde kritisiert und dann war es erledigt.
Und ich meine, er hat ja sportlich seine Argumente natürlich auch für sich, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Dann, auch das heilt dann natürlich die ein oder andere Wunde oder Skepsis, wenn man mit Markus Anfang dann auch in der Lage ist, so in der Liga zu spielen.
Das, ja, guck mal, also ich habe ja auch zu Beginn gesagt, dass Gramotzes ja auch eine Chance verdient hat. Allerdings waren das dann auch zu viele Chancen in zu kurzer Zeit.
Ja, aber bei Gramotzes, muss man ja aber auch schon sagen, dass die BK, der Vorstellungs-BK, da fielen halt schon Sätze, wo halt die Ohren geflackert haben, so hat er das jetzt wirklich gesagt, holy shit.
Naja, ich fand die dritte, glaube ich, wo es dann total schon eskaliert ist teilweise.
Das war halt
und ich ganz bin doch kein Houdini und was weiß ich noch alles, oh mein Gott.
Das war halt komplett andere Ebene. So.
Auf der anderen Seite guckt er die Hertha BSC PK an, vorm Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern, wo dann irgendwie jemand sagte, kann doch mal jemand an die Kinder denken. Also jetzt nicht wortwörtlich so, aber Christian Fiel hat das, glaube ich, gesagt, der ein guter Trainer im Übrigen auch ist. Der kommt jetzt richtig scheiße da weg. Aber der hat da irgendwie gesagt, ja, es ist schon traurig, wenn sich meine Kinder am Frühstückstisch über mich Gedanken machen müssen. Irgendwie so. Also es kommt einem, kann doch mal einer an die Kinder denken, verdammt nah. Und wenn da ein Sportdirektor nebendran sitzt und dann noch sagt, ja, wir haben das Kämpfergen in der DNA, dann kriege ich Gänsehaut im negativen Sinne.
Ja, das ist schwierig. Aber weil du eben sagtest, sportlich läuft es ja gut, ja. Aber man muss natürlich aber auch sagen, dass wir dann doch eher holprig in die Liga gestartet sind. Und gerade so nach dem Spiel in Elversberg wurde es schon ein bisschen unruhig. Und dann haben wir halt auch umgestellt. Sirch ist ins Team gekommen, Aremu und so. Und haben uns dann dadurch stabilisiert. Das heißt, es war auch schon, der Start war schon ein bisschen holprig. Muss man dann aber an dieser Stelle auch nochmal sagen.
Gehört aber auch doch mit dazu, oder? Ich meine, die Ansprüche waren ja jetzt nicht von vornherein Top 3 zu spielen, oder?
Also das Problem war ja, dass wir Systemumstellung hatten. Muss man ja auch sagen, war ja schon große Veränderungen und das hat halt zu Beginn der Saison einfach noch nicht so ineinander, es hat noch nicht so richtig funktioniert. Das brauchte dann schon ein bisschen Einspielung.
Aber da muss man Markus Anfang und der Mannschaft auch Respekt zollen, weil bei uns hat diese Systemumstellung mit Baumgart gar nicht funktioniert. Also es wurde einfach nicht besser, bei euch wurde es wenigstens besser. Und wenn ich mir dann auch anschaue, jetzt, das haben wir jetzt gestern bei unserer Aufnahme gemacht, gestern Abend, wie der FCK spielt und wo man sie vielleicht auch statistisch in den Werten findet, ist das ganz schön beeindruckend. Denn man findet euch einfach grundsätzlich in keinen dieser, wir haben auf bundesliga.de geschaut, in keinen dieser Werte wie Passgenauigkeit, Ballbesitz und. Ihr seid nicht in den Top 3. In keinem dieser tollen Werte, wo man einmal sagt, oh, wenn die da oben mit dabei sind, dann weißt du, das ist eine spielerisch starke Mannschaft, da leitest du was ab. FCK findet man dann nicht. Dann habe ich auch gedacht, aha, die stehen auf Platz 3 und ich finde sie nicht. Warum sind die auf Platz 3? Und da muss man dann wirklich schauen, vor allen Dingen, wenn man den Gegner jetzt hier empfängt und den plötzlich auf Platz 3 hat, so, okay, wie macht es Markus Anfang? Wie hat er das hinbekommen? Und ich bin zumindest von außen ziemlich beeindruckt, wie er es geschafft hat, eine kräftesparende Mannschaft, also ein Spielstil zu finden, der kräftesparend ist, der aber dafür sorgt, dass man über 95, also 90 plus x Minuten durchgehend Vollgas auf den Platz geben kann, also immer bei 100% liegt. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
Weil wir auch die Spieler dafür haben. Also ja, wenn du dir anguckst, wer momentan bei uns spielt, Hanslik hat jetzt die letzten Spiele nicht von Anfang an gespielt, aber Hanslik ist halt ein Spieler, der ist, glaube ich, so ligaweit komplett unrated, aber der läuft, der rennt, der macht halt 90 Minuten, gibt dir alles auf den Platz, bereitet Tore vor, macht Tore selbst, aber das ist so, der ist aber nicht nur das, sondern insgesamt der Spielstil. Dann hast du Siers, der rennt halt gefühlt rauf, runter, keine Ahnung, der ist ein super Spieler und
dann Ritter ist auch noch einer, der ständig gern mal ausbricht, also im positiven Sinne ausbricht nach vorne. Du hast Ragnar Ache vorne, der immer mehr wieder seinen Torriecher findet.
Du hast Kalloc.
Du hast einen extrem motivierten Yokota, aktuell auf der Außenbahn. Also das
und dann hast du von der Bank kann dann noch Redondo kommen oder.
Ja, der sucht aber zurzeit noch so seine Form, ne?
Aber wenn er fit ist, ist halt auch, oder in der Vorrunde, wenn er fit war, ist halt auch ein Spieler, der brutal schnell ist, der gut flanken kann. Also du hast halt einfach Spieler, die rennen.
Ne? Ihr habt vor allen Dingen im Winter auch nochmal ordentlich aus der ersten Liga ein paar Leihen gemacht, wo ich gedacht habe, Hut ab.
Bauer.
Da will man jetzt
Bauer, wirklich mit dem habe ich absolut nicht gerechnet, dass er so einschlägt. Ja.
Ja, aber auch einfach das Regal. Ne? Also einfach zu sagen, nee, wenn wir schon oben mit dran sind, dann versuchen wir es jetzt auch und holen einfach 5 Spieler aus der ersten Liga geliehen. Okay, egal. Aber du holst nochmal Qualität in eine Mannschaft rein, die ja wirklich über Kompaktheit und mannschaftliche Geschlossenheit kommt. Also die Ache vorne, ihr habt individuell den einen oder anderen Spieler, wo ich sage, wow, hätte ich auch gern. Also wird auch uns gut zu Gesicht stehen. Aber so als Mannschaft selbst, also einfach zu sagen, wir müssen nicht am meisten laufen, wir müssen nicht die meisten Sprints anziehen, wir müssen einfach unsere Kräfte so einteilen, dass wir über 90 Minuten lang durchgehend eine so hohe Baseline im Spiel haben, dass der Gegner einfach nie das Gefühl hat, wenn er gegen uns 1 oder 2 Tore geschossen hat, ist er durch. Sondern das reicht einfach nicht. Du musst gegen den FCK über die volle Spielzeit durchgehend hellwach sein. Und eine Zahl war wirklich für mich beeindruckend. Ihr habt die zweitmeisten Siege der Liga geholt mit 11 Siegen. Da habe ich dann auch gedacht, alles klar. 39 geschossene Tore ist auch super, aber Gegentore sind auch da. Kral überragend. Ja, aber 11 Siege geholt. Hol mal 11 Siege in 22 Spielen. Also in der Liga diese Saison. Hm. Das ist schon etwas, wo ich sage, obwohl sie nie irgendwie Hochglanzfußball spielen, volle Kapelle, nicht unbedingt das höchste Pressing, nirgendwo zu finden, aber konstant eine gute Mannschaft auf dem Platz, die einfach taktisch diszipliniert das Ding durchzieht.
Ja, und da muss man halt auch sagen, weil du eben ja die Neuzugänge im Winter angesprochen hast, im Gegensatz zu Sky. Sorry. Bin ich ja nicht der Meinung, dass wir da großes Risiko angegangen sind. Ganz
überhaupt nicht.
Wir haben halt Alidou fest verpflichtet, der Rest sind alles Leihspieler, also Risiko, so wie wir das auch schon gemacht haben, ganz oft, das uns ja dann auch letztendlich mit in die schwierige Situation der Insolvenz gebracht hat, aber da haben wir dieses Jahr gar kein Risiko gemacht, also finanziell ist das absolut überschaubar, so was wir gemacht haben im Winter. Und Alidou ist ja ein alter Bekannter von euch.
Ja. Ich meine, wenn ihr den auf Spur bekommt, habt den guten Spieler, aber der wird auch gerade keine Unsummen verschlingen. Der wird nicht mehr das Erstligagehalt bekommen. Der hat sich einfach in der Erstliga nicht durchgesetzt. Und der Rest ist geliehen. Und geliehen heißt im Zweifel, wenn es nicht reicht, gebe ich den zurück, wenn ich keine Kaufoption habe oder ich mir den Spieler nicht leisten kann. Wobei mich gewundert hat, ihr habt Tomiak abgegeben. Das ist für Hannover schon Stil gewesen aus meiner Sicht. Also warum habt ihr den nicht?
Also da muss ich da sagen, der hat die komplette Hinrunde bei uns eingeschissen.
Oha!
Ja, seitdem er weg ist und Bauer da hinten mit neben Elvedi steht, top. Also wir haben uns verbessert in der Abwehr.
Ja, definitiv. Also man muss natürlich auch sagen,
vielleicht braucht Tomiak einfach die Herausforderung, um seine Leistung nochmal so ein bisschen anzukurbeln. Das mag schon sein. Also ich mach dem jetzt keinen Vorwurf so. Also mit Absicht schlecht gespielt. Aber man hat schon gemerkt, er hinkt seiner Leistung aus der letzten Saison ganz böse hinterher so.
Definitiv. Okay. Und dann, da musst du ja auch gucken, wo er spielt. Ne, Innenverteidiger, da spielt momentan Ziyech. Ziyech kannst du nicht aus der Dreierkette nehmen, unmöglich. Der ist halt so, der war so der Gamechanger in der Hinrunde. So, und dann gehst du ins defensive Mittelfeld, da hast du Kalotsch, da hast du jetzt Breithaupt, da hast du Robinson, da hat die Leistung von Tomiak in der Vorrunde, muss ich mal recht geben, nicht mal gepasst. Ich meine, er hat die Elfmeter verwandelt, okay, aber so sportlich war das zumindest, was er in der Hinrunde gespielt hat, jetzt kein großer Verlust. Und wenn er dann im Sommer der Vertrag ausläuft, dann verkauf ihn. Dann hast du wenigstens noch ein bisschen Kohle gemacht.
Ja gut, der Sirch ist bei euch natürlich irgendwie das Märchen. Ne? Also wo der herkommt und was der momentan spielt, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, der kommt von Lok Leipzig und war vorher vereinslos und vorher bei Memmingen. Und dann spielt er bei einem Aufstiegsaspiranten eine so tragende Rolle. Das ist ja schon ein Märchen, was da passiert.
Ja, das ist ja schon hart. Ne? Wie oft erlebst du sowas irgendwie? Schon geil.
Und noch ein Wort zu Tomiak. Wenn du halt die Körperhaltung anguckst, ne, wie er in der Hinrunde gespielt hat und wie er jetzt bei Hannover gegen uns gespielt hat, sind halt auch Welten so. Also irgendwie hat es dann offensichtlich nicht mehr so gepasst.
Ja, aber ich finde, der hat jetzt auch nicht überragend gegen uns gespielt.
Nee, aber ich fand schon, dass die Körpersprache war schon ein Unterschied so.
Also ich fand ihn bei Hannover da in der Kette schon bockstark gegen uns. Da hat Hannover sich eigentlich da habe ich auch gedacht, warum gibt der FCK? Aber gut, das sind genau die Punkte. Ne? Manchmal passt es einfach nicht mehr. Und dann musst du mal eine Veränderung machen. Und bei Hannover macht er das echt gut. Daher meine Frage mit Tomiak. Aber klar, ja. Ihr habt mit Bauer, das ist schon Bombe. Also,
ja, das siehst du halt auch, dass das halt in der Defensive oder in der Abwehr, in der Dreierkette links nochmal eine krasse Verstärkung ist. Also das siehst du einfach. Und wenn Tomiak jetzt bei Hannover gespielt hätte, hätte er dann nicht so viel Spaß gehabt am Wochenende, von daher ist es okay. Ritter und Tomiak haben das echt toll geliefert.
Habt ihr denn Spaß am Wochenende? Hier am Freitag in Hamburg? Meint ihr denn, dass ihr Spaß habt hier am Freitag in Hamburg? Könnt ihr mit eurer
also Defensive prinzipiell ist es gegen ja unsere geil.
Offensive bestehen?
Ja, locker. So. Hey Selke, wenn du das hörst, zieh dich warm an. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß, es ist doch immer was Besonderes, wenn man so irgendwie so zwei Traditionsvereine halt, wenn die aufeinander knallen. Und wenn du das als Hammer. Selbst als neutraler Zuschauer mal der Versuch, objektiv zu bleiben jetzt von mir, ne, das ist auch schwer. Aber wenn du das vor dir hast als neutraler Zuschauer, da ist schon irgendwie geil. Zwei große Namen, zwei Traditionsvereine, eine hoffentlich prall gefüllte Hütte in Hamburg oben.
Ja, sicher.
Das ist schon phänomenal.
Ja, also das aus ausverkauft 57.000, ey, das ist einfach der Fußball, den wir sehen wollen, oder? Also, oder das Fußballerlebnis, was wir haben wollen. Ich meine,
danach leckt sich die Bundesliga die Finger.
Ja.
Ja, klar.
Aber das ist ein gutes Thema. Wie sieht man denn in der HSV-Welt so den FCK? Wie wird er wahrgenommen?
Scheiße. Frag doch nicht so blöd.
Ja. Insolvenz. Hey.
Ja, also, genau. Der FCK ist in der HSV-Welt eins der Spiele, wo man sagt, auswärts muss ich hin auf den Betze. So, das ist schwierig.
Warst du schon mal mit?
Nee, leider nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es jetzt zweimal verpasst. Das ärgert mich auch, weil das ist eins der Spiele, die mir noch fehlen. Auf meiner Bucketlist, wenn man so will. Das ist einfach, der Betzenberg ist für mich jetzt auch als ein bisschen älteres Semester natürlich ein Stück weit irrsinnige Tradition. Ich kenne noch die alten Bilder, 90er, 2000er, wie auf dem Betzenberg da die Stimmung gebrannt hat. Das ist geil. Ja, das ist das, was man als Fußballfan im Stadion erleben will. Eine ausverkaufte Hütte, wo die Stimmung einfach brennt. Das ist das, was das macht am meisten Spaß. Und da gehört der Betzenberg auf jeden Fall dazu. Das ist schon geil. Und den FCK, der gehört da für mich auch da mit rein. Deswegen freue ich mich auch auf das Duell hier im Volkspark. Einfach nur, weil ich weiß, dass der FCK wird am Freitagabend hier mit genug Fans anreisen, um die 5.000, 6.000 Gästekarten einzunehmen und da richtig Stimmung zu machen. Und das dann in einem wirklich schönen Fußballstadion, wo eine gute Atmosphäre herrscht. Das dürfte einfach ein geiles Highlight sein. Und ja, das hast du nicht oft. Das hast du in der zweiten Liga viel öfter als in der ersten, absolut, das macht es aus. Und ich glaube, wenn man dann sagt, ey, der FCK, das ist auf jeden Fall eine Tour, wo man auch Bock hat, die Stimmung mitzuerleben. Und wenn man dann schaut, dass sie auf Platz 3 stehen, dann wird der FCK hier schon ernst genommen. Also wir nehmen den sehr ernst. Wir haben das gestern auch in der Analyse gehabt, wo wir gesagt haben, no, das wird schon eins der Spiele, wo man richtig geil, eigentlich ein geiles Fußballspiel sieht, was spannend wird, was nicht langweilig ist. Wo der Rasen auch stimmt. Ich meine, was wir in Münster und letztes Wochenende in Regensburg erlebt haben, da kannst du halt nicht drauf Fußball spielen auf so einem Geläuf. Hier wird der Rasen neu verlegt. Das heißt, du hast einen neuen Rasen, hast eine geile Stimmung und hast zwei Mannschaften, 2 gegen 3. Das muss einfach ein geiles Fußballspiel werden. Das ist eigentlich wie gemalt am Freitagabend. Und genau das erwarten wir und wir haben großen Respekt für den FCK. Wir haben das so nicht erwartet unter Markus Anfang. Wenn ihr wollt, verrate ich euch, wo wir als Podcast, wir tippen immer vor der Saison die Tabelle. Mhm. Wo wir den FCK hingesetzt haben. Also.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Ich muss nämlich nachgucken. Also, Lasse hat ihn auf Platz 10.
Boah, Lasse, ich mag dich nicht.
warte, wir sind noch nicht fertig. Bürger hat ihn auf Platz 14. Lars auf Platz 15 und ich habe ihn auch auf Platz 10.
So, schön, dass du da warst.
Also, schön, dass ich da war. Ich gehe dann mal. Ja, ja. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte den HSV auch nur auf Platz 6 getippt. Das lag sicherlich auch mit an Steffen Baumgart.
Oh, das ist interessant, okay.
Ja, ja. Und ich habe zwei Vereine oben reingetippt, wie Hertha und Schalke, wo ich jetzt sagen muss, das war ein Spaß.
Aber die habe ich auch Spaß. Relativ weit oben gehabt, also, ne, so Aufstiegsfavorit und so.
Ja, oh ja.
Gott, die sind ja richtig abgeschmiert, meine
Fresse. Ja, aber wenn du halt den, wenn du Hertha anguckst, mit, was die da mit Reese und Matza und was die da alles für Spieler auf dem Platz haben, natürlich denkt man da, oder, ja. Vor der Saison hat man schon gedacht, dass die weiter runter. Ja. Ja, und die auch performen. Ne? Dann hat es natürlich Reese verletzt. Schwer, das darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Und Schalke ist für mich nach wie vor eine Wundertüte, aber da weiß man nie, was da rauskommt.
Von daher, ja, doch.
Also den FCK muss man ernst nehmen. Wir nehmen den ernst, insbesondere wenn man halt sieht, wie der FCK in die Rückrunde gestartet ist. 4 Siege, ein Unentschieden. Und mit den Transfers muss man einfach sagen, okay, da hat sich etwas aufgebaut auch mit Markus Anfang. Das funktioniert. Das kannst du dann irgendwann nicht mehr ignorieren. Und es gibt ja jedes Jahr in der zweiten Liga immer so eine Mannschaft, die kommt aus dem Nichts und steht dann plötzlich oben mit drin und macht Ärger. Dem HSV, ja, also, insbesondere.
Solange es der Elversberg ist, ist das doch ein okay.
Ja, genau. Du hast immer so eine Mannschaft, die überrascht, die zieht dann plötzlich an.
Und das dann hast du noch nicht, dann ich sehe schon, du hast in der dritte Liga gespielt, weil da ist es noch schlimmer. Da kommt immer irgend so ein Aufsteiger hoch, der dann direkt hochgeht.
Ja, ja, klar.
Und noch eine Mannschaft, die mit der gar niemand rechnet und eine Mannschaft, die komplett überperformt.
Ja.
Und das macht es halt brutal schwierig, da aufzusteigen.
Also ich glaube schon, dass wir hier am Freitag schon Respekt vorm FCK haben. Und auch entsprechend uns steigern müssen in unserer spielerischen Anlage. Ich glaube. Ja,
Respekt denke ich schon. So, bin ich bei dir, aber keine Angst, ne? Nee, so, Angst ihr habt ja mit Selke, Benes und Klatzel beispielsweise jetzt noch, habt ihr ja eine richtig Offensivpower irgendwie, mit der ihr deutlich trumpfen könnt, ne? Und natürlich auch noch deren individuelle Qualität, ja. So, die sie noch mitbringen. Ich glaube auch, wenn der HSV dieses, wie sagt man denn, also ihr spielt ja oft mit viel Ballbesitz und so, ne? Und wenn er mit viel Ballbesitz euer Spiel aufzieht, dann könnte das, und natürlich presst, dann könnte das schon uns böse auf die Füße fallen, wenn unsere Jungs beispielsweise zu tief stehen. Ne? Dann,
ja,
also, dann kommt der HSV immer wieder richtig gut ins Spiel, spielt die Gegner beispielsweise alle hinten erstmal in den Strafraum und dann wird das Ding irgendwie reingezwiebelt, egal wie.
Ja, ich meine, ihr habt ja Dompe auf der linken Seite, der hat uns im Hinspiel schon schwindelig gespielt. Ich glaube, da ist er erst eingewechselt worden, oder? Kann das sein? Naja, auf jeden Fall sehe ich ihn da immer noch über die linke Seite wirbeln. Also das muss man schon sagen, das war halt schon eine krasse. Es ist schon ein krasser Spieler, so. Also, den musst du halt in den Griff bekommen. Und unsere rechte Seite ist jetzt auch nicht so unser Pumpstück, würde ich mal sagen. Das wird, glaube ich, so eine entscheidende Stelle. Und dann habt ihr natürlich noch Königsdörfer, die ja die Saison, spielt wahrscheinlich momentan ganz von Anfang an. Aber er kann ja dann auch eingewechselt werden. Das ist halt auch immer ein Kandidat, der, also was ich bisher gesehen habe vom HSV, war der immer gefährlich, wenn er gespielt hat.
Ja, bei uns ist die Frage offen, wer auf der rechten offensiven Seite spielen wird, weil Sahiti ist gesperrt für ein Spiel. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Aber so grundsätzlich, klar, Dompe ist immer ein Fixpunkt vorne.
Ja.
Und das hohe Pressing und natürlich das Ballbesitzspiel ist das, was Merlin Polzin spielen will. Er hat diverse Ballstaffetten drin. Er hat auch die ein oder anderen Positionsübergaben aus dem Aufbau heraus. Also der eine Außenverteidiger bleibt auf der Linie, der andere rückt dann auch mal ein. Du hast diese beiden Achter-, Zehner-Positionen, wo du immer wieder einen rausrückst, der neben Selke dann auch ins Pressing geht. Und ja, das ist unser Spiel. Wir wollen den Ball haben und wir wollen dem Gegner möglichst wenig den Ball überlassen und dann eben auch Druck aufbauen. Die Gefahr besteht immer, dass wenn wir zu weit aufrücken, dass wir dann mit einem langen Ball geschlagen werden oder mit einem guten Konter.
Ja, da habt ihr mit Ragnar Achel wieder natürlich bei uns nämlich das Plus, ne? Also ja, genau. Konterstärke und Umschaltspiele.
Ja. Genau, das müssen wir unterbinden. Das heißt, das dürfte schon Stärke gegen Stärke sein. Also was da aufeinander prallt. Der FCK will nicht unbedingt den Ball haben, kann aber hervorragend umschalten und hat dafür vorne Ritter und auch natürlich Ragnar Ache und den
und Jokota natürlich.
Jokota, danke. Der Name fiel mir gerade nicht ein. Mit den dreien kannst du eben auch stark umschalten. Das wird interessant sein, wie der HSV es schafft, diese Bälle zu unterbinden. Also gewinnen wir die zweiten Bälle, wenn wir mal eine Flanke nicht anbringen, wenn der Abschluss nicht gelingt, sondern der FCK dazwischen kommt und einen Ball gewinnen, eine Balleroberung hat und dann schnell umschalten will. Wie gut können wir uns da in der Restverteidigung aufstellen? Und auf der anderen Seite ist die Frage, wenn wir ins Rollen kommen, wie lange hält dann die defensive Struktur gegen den Dauerdruck, der sich dann irgendwann entwickelt? Was man bei Merlin Polzin sagen muss, es ist kontrollierte Offensive. Eigentlich wollen wir nicht so hoch stehen und möglichst auch schauen, dass wir eben nicht in diese Umschaltsituationen, in 1 gegen 1 Defensivsituationen gelangen. Dafür ist El Fadli natürlich wichtig als Anker. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, offensiv können wir euch Probleme bereiten. Also ein Dompe auszuschalten ist eigentlich nicht möglich. So im 1 gegen 1. Und Davy Selke, der trifft irgendwie immer mal einen mit dem Kopf. Und da stellt sich immer die Frage, wer geht zuerst in Führung und was passiert dann auch mit der Stimmung? Also wenn der FCK in Führung geht, kann die Stimmung auch umschlagen, weil eure Fans laut genug sind, um da natürlich Alarm zu machen. Wenn wir in Führung gehen, dann kann der Volkspark eben wirklich auch der 12. Mann sein, der pusht. Ich sehe das ganz offen.
Wobei das aber immer noch, also ja, das ist ein großer Punkt auf jeden Fall. Und das Besondere an dem Szenario beispielsweise, habe ich mir auch heute auch im Laufe des Tages mehrfach vorgestellt, wie ist denn das dann? Da muss man aber auch sagen, dass die Truppe aus Kaiserslautern wiederum mit Kampfgeist und Mentalität wieder punktet, ne?
Ja,
das heißt, das ist komplett anders als Berlin beispielsweise. Wenn du gegen Hertha ein Tor machst, dann musst du dir die Leute mal angucken, was mit denen passiert.
Ja, die waren komplett also ihr habt ja auch erst gegen Hertha gespielt, ja auch in Berlin sogar, aber bei uns hat man halt schon gemerkt, also nach dem Gegentor, Hertha wusste gefühlt gar nicht mal, was machen sollen. Also das war am Schluss nur noch hektisch, das war nervös, das war nicht mehr konzentriert.
Ja, das ist so diese taktische Undiszipliniertheit, ne?
Genau.
Und Mentalität. Nee, der Torhüter von denen, der war doch so angekotzt, wobei der ja einen guten Job macht, ne? Aber trotzdem, der war sowas von demoralisiert, nur wegen einem Scheißtor. Und das ist wiederum bei uns anders, ne? Schießt du gegen uns ein Tor, heißt es noch lange nicht, dass du gewinnst.
Genau. Also naja. die Resilienz, und, die ihr habt, die ist beeindruckend, aber die gibt es auf beiden Seiten. Also auch der HSV lässt sich nicht von einem Gegentor, ob in Münster, ob in Regensburg, irgendwie aus der Bahn.
Ja, vielleicht mal dann so direkt nach dem Tor, vielleicht mal so kurz und dann aber plötzlich, ich weiß auch nicht, wie,
also,
da dreht immer einer auf und alle anderen drehen mit.
So. Ja, also ich weiß noch, das Hinspiel, im Hinspiel haben wir ja 2-0 geführt und haben dann ja am Ende noch 2-2 gespielt und ich fand es halt unfassbar krass im Stadion. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen, ist immer zum Unterschied, ob man im Fernsehen oder im TV sieht, deswegen betone ich das nochmal. Aber es war schon krass, wie der HSV da unbedingt noch zumindest das 2-2 wollte und nach den paar Sekunden auch noch den Sieg wollte. Also die Power, die der HSV da abgeliefert hat und wollte und wollte und wollte, da ist ja alles mit nach vorne gerannt. Auch euer geliebter Trainer. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich meine, ihr habt ja dann auch noch in der Nachspielzeit das 2-2 gemacht. Das war ja nicht von ungefähr. Und da stelle ich mir halt schon vor, wenn das so ist, dass man da bis zum Abpfiff, wenn da Nachspielzeit 5-6 Minuten ist, warum auch immer, wie die letzten Spiele auch, dann musst du da aufpassen bis zum Schluss. Und gerade ihr habt ja auch in den letzten Spielen immer so irgendwie ab 80 plus noch irgendwie einen Elfmeter bekommen oder habt so noch einen reingemacht. Also da darf sich der FCK niemals in Sicherheit wiegen, niemals. Und auch wenn er 2-0 führt oder so.
Und das ist, glaube ich, aber genau das, was das Spiel so interessant macht, weil das die Stärke beider Mannschaften ist. Also ich habe beim FCK die Spiele, die ich mal verfolgt habe und was ich so ein bisschen nachrecherchiert habe für die Analyse gestern, dass der FCK einfach auch nicht aufgibt. Das ist einfach in der 90. noch nicht vorbei, wenn es 1-0 für den Gegner steht. Ist es nicht. Und das ist es bei uns eben auch nicht. Und deswegen hat dieses Spiel so viele Geschichten im Vorwege, dass man einfach sagt, hier treffen zwei Mannschaften schon aufeinander, auf Augenhöhe. Der Tabellenplatz lügt hier nicht. Das sind zwei Mannschaften, die einfach in der Lage sind, auch bei Rückschlägen während des Spiels stabil zu bleiben. Ein Gegentor steckt man weg. Man steckt auch vielleicht eine gelb-rote Karte weg und ist irgendwie in der Lage, immer noch eine Lösung zu finden, um doch noch einen Punkt zu entführen oder doch den Siegtreffer draufzupacken. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass der FCK seine Spiele dann auch meistens eher knapp gewinnt, weil man eben genau das durchziehen kann.
Ja, nicht immer mit 1-0 wie der FC Köln, aber ja. Aber naja, das siehst du halt am Wochenende, hast du das auch gesehen, Hannover. Hannover hat irgendwie brutal viele gute Chancen gehabt. Und trotzdem bist du halt immer noch auf dem Level und hast dann in der Nachspielzeit noch zwei brutal krasse Chancen, um das Spiel noch zu gewinnen. Ich meine, die eine Chance von Weghesser, wo Hannover mit dem Kopfball rettet, auf der Linie. Ich glaube, das haben schon alle Leute drin gesehen, das Tor, aber das musst du dann auch erstmal noch hinbekommen, ne, in der Nachspielzeit nach so einem Spiel, das auch sehr laufintensiv war, irgendwie 111 Kilometer oder sowas. Das ist halt, gehe ich mit, das ist momentan unsere Stärke.
Ja, und beim HSV siehst du es halt ähnlich. Jetzt nimmst du das 5-0 gegen Fürth raus, dann haben wir gegen den KSC 3-1 gewonnen, ansonsten haben wir 1-0, 3-2, 2-1. Das ist identisch. Es sind Spiele, die so spitz auf Knopf stehen, können wir. Und das könnt ihr auch. Und das dürfte genau das sein, was uns am Freitagabend erwartet. Auf gutem fußballerischen Niveau. Das denke ich nämlich auch, dass da zwei Mannschaften stehen werden, die in ihrer eigenen Spielstrategie sicher sind, sich gut fühlen und diese auch bis zum Ende durchziehen. Und da brauchst du beim 1-0 in der 89. noch nicht das Stadion verlassen. Das könnte noch richtig
sein. Auf gar keinen Fall. Das macht man ja in keinem Fall.
Außer in Schalke. Da ist die
Tribüne. Außer auf Schalke. Oder nein, wenn der Akku leer ist, ne?
Aber ja,
gut, oh, ja. Genau, wenn der Akku leer ist.
Also ich glaube, da haben wir, das ist ein Traditionsduell, was, glaube ich, richtig Spaß machen wird. Und es ist einfach auch das, was Fußball auch was macht. Ich glaube, darauf können wir uns definitiv einigen.
Natürlich. Ich glaube, wenn der HSV halt früh das Spiel kontrolliert und das auch durchzieht, ne, Ballbesitz, und die Offensivstärke in Gänze ausspielen kann, was wiederum jetzt mit unserer verstärkten Abwehr durchaus Problem sein könnte, dann wäre das auf jeden Fall der Big Point für der HSV. Auf der anderen Seite, wenn wir beispielsweise gut verteidigen, wenn wir auf die Konter lauern, und die dann wiederum gut nutzen können und mental alles reinwerfen, dann könnte das durchaus eine Überraschung für den HSV sein. Aber zum Schluss, glaube ich wirklich, kommt dann ein Unentschieden raus.
Wartet ja, das mal. Kann gut sein. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn es für den FCK dumm läuft und für den HSV gut, dann macht der HSV ein frühes Tor.
Aber Tomjak ist doch gar nicht mehr da.
Genau. Nee, Quatsch. Aber das kann natürlich dann auch übel für uns werden. Ne? Also ich glaube,
ja, Konzentration so.
Ja, ich glaube, in dem Spiel gibt es für uns nur Top oder Flop. Ich glaube, so ein Mittelding gibt es für uns in dem Spiel irgendwie nicht. Das ist nur so mein Gefühl, aber ja.
Aber am Ende rechnet ihr denn, also wollt ihr die 3 Punkte in Hamburg holen? Sind die eingeplant?
Oder wir wollen ja immer 3 Punkte holen.
Ja.
Ja, doch auch.
Genau. Aber ja, na klar. Aber ich meine, also, jetzt aus sportlicher Saisonverlauf ist doch ein Auswärtsspiel beim HSV jetzt nicht das Spiel, wo eine Niederlage jetzt ein Drama wäre.
Also in der momentanen Verfassung wäre, glaube ich, eine Niederlage, egal jetzt gegen wen, glaube ich, das spielt jetzt da so eher eine untergeordnete Rolle, wäre, glaube ich, momentan gar nicht kritisch. Gerade wichtig, die haben jetzt 39
Punkte. Wen spielt eine untergeordnete Rolle? Habe ich das richtig verstanden? Nee, stell dir mal vor, du verlierst gegen die Saarländer.
Ja, das ist ein
Ausnahme. Nee. Ich meine es jetzt auch mehr aus der Tabellensituation. Ne? Ihr seid zwar Dritter, punktgleich mit uns. Jetzt würdet ihr in Hamburg verlieren, würdet erstmal abreißen lassen müssen. Es wäre für euch ja, glaube ich, nicht
so das Drama.
So. Genau.
Nee, natürlich.
Wenn
wir stehen kurz vor den 40 Punkten. Das ist ja unser Ziel in erster Linie. Genau. Ja, genau. Nee, für euch geht es natürlich nur um Siege, um nur 3 Punkte, weil ihr ja unbedingt hoch wollt, müsst. Genau. Das ist natürlich schon mal eine andere Hausnummer. Das heißt, ihr habt mehr Druck als wir.
Das aber Nando, würdest du das so sagen, dass ihr mit mehr Druck ins Spiel geht?
Definitiv. Die Stimmung war nach dem 1:1 in Regensburg in der Fanbase schon nicht gut. Also
ja, da kann man mal unentschieden spielen, Regensburg ist okay.
Ja, also ja,
nur das, weil wir das auch getan haben.
das wurde schon sehr, da wurden schon sehr, also teils auch unsachliche Stimmen laut. Ich kenne ja nun ja auch seit Jahren die Dynamik in der Fanbase und auch in der Medienwelt hier in Hamburg. Da wird das dann ganz schnell auch mal bei dem nächsten, ich sag mal, Misserfolg im Ergebnis ganz schnell zu einer Story. Und okay, das ist genau das, was du verhindern musst hier in Hamburg. Das ist genau das, wo es dann wieder heißt, ja, der Trainerlehrling, der Walter Zögling oder bla bla und die Mannschaft und die schaffen es wieder nicht und jetzt kommt wieder der Frühling und all diese Narrative.
Das ist mein Spruch.
Ja, aber diese Narrative stehen natürlich für den HSV auf dem Spiel, weil wenn wir verlieren, ist der FCK an uns vorbei, vielleicht auch Magdeburg, vielleicht auch Düsseldorf und dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Und wir sind da schon, glaube ich, in einer Situation, wo man sagen muss, hey, wenn du auswärts bei einem der ganz Kleinen die Nummer nicht holst, dann fang jetzt bloß nicht an, nur noch zu Hause irgendwie zu verlieren, weil es ist uns in dieser Saison noch nicht passiert. Also ja, für uns steht da schon was auf dem Spiel. Und der Druck ist groß und wir haben spielerisch in den letzten Wochen der Acker und der Gegner mal außen vor gelassen. Wir haben nicht so überzeugt. Und da ist schon eher mehr Druck drauf. Deswegen hat es mich mal interessiert, wie sieht es denn beim FCK aus? Ist da jetzt die Aufstiegschance eher ein Traum, wo man sagt, hey, wenn es funktioniert, ist geil. Wenn wir am Ende Fünfter werden, komm, war eine geile Saison, können wir drauf aufbauen? Oder ist auch beim FCK jetzt das Thema so, oh, wenn wir schon mal dabei sind, warum nicht wir?
Nee. Also ich sag da ganz ehrlich, wenn wir im Mitte März, ne, wenn wir Mitte März noch dastehen, wo wir jetzt stehen, so, dann will ich natürlich auch auf Aufstieg spielen, so. Aber aktuell ist das trotzdem noch in diesem Teil der Tabelle trotzdem noch eng, so. In den nächsten Wochen kann noch so viel passieren. Weiß nicht. Also mit dem Abstieg haben beide Vereine glücklicherweise nichts zu tun. Das ist für uns so das Ziel gewesen. Ja, Hauptsache nicht gegen den Abstieg.
Gerade nach letzter Saison, genau.
Genau. Und jetzt ist es halt so, ne, jetzt schielst du natürlich mit nach oben, aber ein absolutes Muss ist es noch nicht.
Also am 28.
vielleicht in einem Monat ist es vielleicht ein Muss.
Ja. Also am 28. Spieltag, wenn ihr immer noch Dritter seid, dann schon, aber aktuell.
Dann voll Power,
Genau, aber verliert ihr jetzt gegen einen der Aufstiegsfavoritenkandidaten, ist es noch
okay. Es wäre natürlich ein weiterer Stein dazwischen, ja klar. Ja, aber auf der anderen Seite kannst du ja auch sicher sein, der Frühling kommt. So, ja.
Wir haben auch schon mal eine bessere Rückrunde als Hinrunde gespielt. Es war einer eurer Lieblingstrainer, Tim Walter, unter dem uns das
gemacht hat. Ach komm, sei still.
Also ganz so ist es nicht. Aber ja, klar, also das sind alles diese Narrative, die uns anhängen. Und das ist jetzt alles ein bisschen sehr hochgekocht nach dem dürftigen Spiel in Regensburg. Und ja, ich glaube schon, bei uns ist Druck da. Ich meine, wir sind so lange jetzt in der zweiten Liga, das ist schon irgendwo auch etwas, da trägst du einfach einen Rucksack und der wird nicht leichter. Und das ist nicht mehr einfach, damit umzugehen, glaube ich.
Ja, ihr habt halt das Glück, dass ihr eure Leistungsträger nicht verkaufen müsst jedes Jahr. Das war ja bei uns das Problem. Wir sind abgestiegen in die zweite Liga, wollten natürlich wieder sofort hoch. Dann hast du es nicht gepackt, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann musstest du jedes Jahr deinen Leistungsträger verkaufen, musstest dein Team wieder neu aufbauen und so weiter, so mit den wichtigen Spielern. Und das ist halt der Vorteil bei euch, dass ihr das in der Regel nicht müsst. Klar, ihr verkauft auch mal einen Leistungsträger, aber zum Beispiel Glatzel, den konntet ihr jetzt schon 2 oder 3 Jahre halten, und dieses Jahr sogar noch Selge verpflichten dazu. Das heißt, ihr habt da eine ganz andere Ausgangslage, was ja uns dann im Endeffekt das mitgebrochen hat.
Ja klar, also finanziell ist es wirklich so, dass der HSV in der Lage ist, das Ganze aktuell noch zu halten. Du hast auch ein bisschen Glück gehabt mit Transfers, darf man auch nicht vergessen, da waren so ein paar Kracher dabei, wo man sagen muss, das hat sehr geholfen, ob jetzt ein Douglas Santos war, aber auch ein Amadou Onana, den du da aus der Jugend von Hoffenheim holst und ein Juwel triffst, wo du am Ende, ich weiß nicht, mit den Bonuszahlungen, die noch vereinbart waren, irgendwie über 10 Millionen einnimmst für einen ablösefreien Spieler, der ein Jahr bei uns gespielt hat. Mhm. Das ist in der zweiten Liga unfassbar viel Geld. Dann haben wir durch die starke Fanbase, durch den Zuschauerschnitt natürliche Merchandise, aber auch die TV-Gelder, dass du da immer wieder doch noch gezeigt wirst und trotz zweiter Liga immer noch ganz gut Geld reinbekommst, aber insbesondere Merchandise. Das hat geholfen, den Verein zu konsolidieren, gar keine Frage. das hilft natürlich, um über Jahre einen Kader zu haben, der oben mitspielen kann, aber du musst halt irgendwann hoch, weil auch das, auch dieser Flug ist halt endlich in der zweiten Liga. Das wird auf Dauer nicht so funktionieren, dass es schon so lange gut geht. Am Anfang habe ich immer, muss ich auch gestehen, immer gedacht, boah, wie lange können wir das noch bezahlen? Wie lange geht das noch gut, immer wieder Verluste zu machen, sich eigentlich auch von Investoren lösen zu wollen, selber zu sagen, nee, wir wollen keine Anteile mehr verkaufen, wir können keine verkaufen, wir erhöhen das nicht. Und dann so ein Stück weit auch aus Eigenmitteln, auch wenn man mit dem Grundstück da ein bisschen Tafelsilber verscherbeln musste. Stadion ist jetzt abbezahlt. Also irgendwie endlich mal diese Altlasten auch so zu minimieren, dass du sagen kannst, okay, ich kann deutlich seriöser jetzt auch mit den Einnahmen planen. Hilft auch mit dem Standort Hamburg natürlich, eine gewisse finanzielle Grundlage zu schaffen, um so einen Kader zu halten. Aber die Frage ist halt, irgendwann ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Irgendwann kannst du nicht mehr Merchandise umsetzen. Irgendwann gibt's nicht mehr genug TV-Gelder, umso länger du in der zweiten Liga bist. Und dann droht eigentlich immer die Gefahr, der ewige, ja, Scheiternde zu sein, der einfach über Platz 3 nicht hinauskommt. Und das ist alles schon kritisch. Und du wechselst halt natürlich auch nicht einen Sportvorstand, der mit einem Finanzvorstand super zusammengearbeitet hast, wenn du nicht irgendwie einen neuen Impuls auch auf dieser Ebene setzen willst. Und der Impuls kann ja nur der Aufstieg sein. Das heißt, der Druck ist groß und das merkst du in der Fanbase. Du gewinnst bei Regensburg nicht. Die Stimmung ging sofort in den Keller. Also da ist echt viel Druck bei uns am Freitag da.
Also die Erwartungen sind groß.
Ja.
Und dementsprechend wird es auch ein heißes Spiel.
Ja, definitiv.
So. Warte, bumm.
Ja, dann komme ich jetzt zu meinen drei Abschlussfragen, aber wir können gerne noch weiterreden, falls noch ein Thema aufpoppt, kommen wir gerne darauf zurück. Aber welcher Gegner ist sportlich und auch auf Fan-Ebene euer größter Konkurrent?
Jetzt müsste ich ja hier in bester Manier sagen, gibt keinen, aber
Hust, 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 Hust.
Der größte Konkurrent. Ja, ich würde sagen Werder Bremen. Ich würde es gerne kurz ausführen. Werder Bremen hat es geschafft, nach dem Abstieg wieder aufzusteigen, hat sich in der ersten Liga etabliert, hat es mit einer Konstante auf der Trainerbank geschafft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir endlich den Aufstieg schaffen und dann den gleichen Weg wie Werder Bremen gehen können, also nachhaltig dann auch in der ersten Liga zu bestehen, ja, das ist eh ein Konkurrent, das wissen wir alle, die Rivalität dieses Nordderbys ist groß. Ich fand den Spruch von Werder Bremen auf dem, glaub's war auf dem Mannschaftsbus, wir waren nur fürs Nordderby hier, als wir abgestiegen sind. Der war gar nicht böse gemeint, sondern das war eigentlich mehr dieser Impuls, ey, das sind die Spiele, die wir haben wollen. So wie wir auch drüber gesprochen haben, wir wollen HSV, FCK sehen, das ist geil, volle Hütte, geile Stimmung, Action. So, und ich glaube, ich würde dann einfach sagen, der größte Konkurrent ist dann sportlich und was Fan und so und Rivalität, das ist schon Werder Bremen und auch wie sie es geschafft haben, sich in der ersten Liga zu etablieren, da muss ich den Hut ziehen, das ist mega.
Sebastian, ich hätte eine Frage, wäre das jetzt ein kluger Zeitpunkt, um eine Fanfreundschaft zwischen FCK und Werder Bremen nochmal anzusprechen? die gab es nämlich tatsächlich mal.
Echt jetzt? Ja, aber da ist ja ewig nichts mehr Aktuelles passiert.
Also. Nee,
ja,
wir waren auch mit dem BVB auch viele Jahre und ne? Was?
Mit wem? Mit dem BVB gab es mal eine Fanfreundschaft zwischen dem HSV und dem BVB.
Wieso? Damals zur Meisterschaft, oder? Ihr habt den BVB zur Meisterschaft geführt?
Wir haben sogar Werder Bremen zur Meisterschaft geführt. Okay.
Gab es wir auch mal, wo es ist. Ja. Warum? Was verbindet denn HSV und BVB? Das verstehe ich nicht.
Das ist sehr lange her. Ich komme auf die Geschichte nicht mehr, aber zu meinen Jugendzeiten war das so. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr. Aber egal, lassen wir das mal weg. Ich komme da jetzt gar nicht hin.
Aber jetzt musst du doch noch die Frage stellen, was ist mit dem FC St. Pauli, auch wenn ich jetzt vielleicht böse Blicke von dir erhasche.
Nö, überhaupt nicht. Für mich ist der FC St. Pauli, das ist tatsächlich, ich habe da mit dem überhaupt kein Problem. Ich habe eher ein bisschen mit der Attitüde der Fans ein Problem als mit dem Verein selbst. Aber der FC St. Pauli ist für mich nicht das, wo ich sage, das ist die größte Rivalität. Dafür, es ist, Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Der FC St. Pauli ist immer mal in der ersten Liga und sorgt dann für ein bisschen Furore und Überraschung. Und das gönne ich denen, das ist vollkommen fein. Aber ich glaube, in Summe ist es einfach nicht das, wo ich hinschaue. Ich meine, die sind zu Recht aufgestiegen, halten sich gut aktuell im Abstiegskampf, holen die nötigen Punkte trotz Trainerwechsel. Und der ehemalige Trainer, das war so einer, der gar nicht gut angekommen ist, bei uns zum Beispiel. Ja, das war auch so ein Typ, wo man sagen muss, wenn man den als eigenen Trainer hat, findet man das bestimmt geil. Und die Fans haben dann auch immer schön gegen Tim Walter gepestet. Aber die Doppelmoral dahinter, wenn man sich dann das Verhalten ihres Trainers da angeschaut hat. Also nein, der FC St. Pauli ist ein Verein, der so gut es geht wirtschaftet in ihrem Rahmen und ihren Kultfaktor sehr gut verkauft und ein tolles Merchandise-Unternehmen ist und sportlich einen guten Ball spielt und zu Recht in der ersten Liga ist. Das ist vollkommen okay, aber ich würde schon eher Werder Bremen nachahmen wollen und eher darauf den Blick werfen. Einfach auch, was die Konstanz in der ersten Liga, in der Historie der ersten Liga angeht. Also da ist einfach St. Pauli dann doch mehr die Nische als die konstante Tradition.
Ja, so Konkurrenten haben wir ja auch. Drumherum. Aber gibt es ein Spiel gegen den FCK, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ach herrje. Nein, gibt es tatsächlich nicht. Ich bin eigentlich von klein auf HSV-Fan. Ich gehe seit 1990 ins Stadion. Da waren so viele Spiele dabei. Und ich muss gestehen, ich habe den FCK damals aufgrund Insolvenz und Zwangsabstieg auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß, dass es, ich habe kein konkretes Spiel. Ich weiß nur, dass insbesondere, wenn man dann in der Sportschau mal die Zusammenfassung geschaut hat und wie es dann auf dem Betzenberg aussah, das hat mich immer gefesselt. Aber ich habe jetzt kein Spiel, wo ich sage, das gegen den FCK so in der Historie, das ist etwas, wo ich sage, boah, Hammer, habe ich leider nicht. Da habe ich kein besonderes Spiel zu, weil ich einem auch vielleicht auch noch nie da war. Und deswegen fehlt mir vielleicht auch dieser Auswärtsmoment, wo ich was richtig Geiles erlebt habe. Ich meine, wir hatten mal so ein legendäres, glaube ich, 3:3 in der zweiten Liga. Ist sicherlich eins, aber ich hätte jetzt eher in Erstliga-Zeiten gedacht und da fällt mir spontan, glaube ich, nichts ein. Oder gab es das Spiel? War es der FCK, der beim HSV war? Als das Spiel, der Anpfiff um eine Stunde verzögert wurde wegen Schnee auf dem Dach, wart ihr das?
Ja, genau. Das
damals noch mit Van der Vaart.
Aber irgendwann in den frühen 2000er oder wann war das?
Ja, irgendwie sowas, oder?
Ja, ich erinnere mich dunkel daran. Das war, glaube ich, ein Sonntagsspiel oder sowas.
Genau, und da wart ihr hier und das Spiel wurde eine Stunde später, weil Schnee auf dem Dach, irgendwie 2006 oder sowas. Das war vielleicht so ein Spiel, wo man sagen kann, ey, bitte lass das noch irgendwie spielen und mit dem Helikopter, der dann irgendwie versucht hat, diese Schneewehen vom Dach runterzufliegen. Und eine Stunde später ging es dann los und ich glaube, Van der Vaart hat so einen Traumfreistoß reingesetzt.
Ja, das haben wir verloren.
Genau. Das wäre vielleicht noch so ein Spiel, was ich jetzt wirklich aus der Erinnerung noch hinbekomme mit dem FCK.
Okay, noch ein Nachhaken von mir. Also der FCK hat viel erlebt, aber Zwangsabstieg einmal noch nicht erlebt.
Hattet ihr nicht, was nee. War denn das mit der Insolvenz?
Dann krieg ich ja, das aber da war kein Abstieg. Wir hatten eine Insolvenz in Eigenverwaltung.
Ah, okay, dann, ja, okay. Und doch, es gibt natürlich eine Beziehung zum FCK, die fällt mir jetzt ein. Buba Casanogo, einer unserer schlimmsten Transfers überhaupt. Ah, ich gehe ab wie
Schmitzkatze. Das war doch ein super Transfer.
Ja, für euch, ja.
Ja, Wegwarer.
Der Spitzname Sanogoal, ne? Der hat sich jetzt echt durchgesetzt. Jetzt kann ich doch noch eine Geschichte raushauen. Sanogoal, ey, du spielst Champions League und verpflichtest Sanogoal.
Geil. Oh.
Bester Transfer. Zwölf Tore hat er bei euch geschossen. Wir geben euch die Kohle und dann holen wir sein No-Goal. Aber er geht ab wie Schmitzkatz, wie er zu sagen pflegt. Herrlich. Ja, doch, jetzt haben wir die Geschichte.
Aber hast du ein Spiel, Marc, das dir in Erinnerung geblieben ist?
Also jetzt vielleicht jüngst, ne? Aus jüngster Vergangenheit vielleicht. Das Spiel ist mir aber nicht wegen dem Spiel an sich in Erinnerung geblieben, aber die tolle Choreo, die es eben gab, ne? Auf allen, Moment, nicht auf allen Tribünen, aber auf Süd- und Westkurve. Genau. Ja. Ne, mit den akustischen Unterstützungen durch die Lautsprecher und so. Da hörtest du Zitate von den großen Männern und so. War schon cool. Und wenn man bedenkt, dass ich mal altes Videomaterial digitalisiert habe und aufbereitet habe von Fritz Walter und sich daraus ergab oder ich zum ersten Mal davon erfuhr, dass Uwe Seeler und Fritz Walter eng befreundet waren. Die waren zusammen im Urlaub und so weiter und so fort. Ne? Das kann doch nur ein geiles Spiel werden irgendwie. Wenn du das so irgendwie noch im Kopf hast, das wird geil.
Ja, ich meine, ich stelle ja die Frage immer, wenn man gestern Abend auch von anderen Vereinen und Podcasts, und normalerweise habe ich immer irgendein Spiel, das mir richtig krass in Erinnerung geblieben ist. Und mir geht's da so ein bisschen wie dir auch, mir ist da nicht wirklich was eingefallen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann mich an das Spiel selber wenig erinnern, aber ich glaube, man muss es trotzdem erzählen, nämlich 98, als wir Meister geworden sind, wurde uns ja beim Hamburger SV beim 1-1, wer das Tor gemacht? Natürlich Olaf Marschall, haben wir die Meisterschale überreicht bekommen. So sieht's aus. Von daher sollte man das Spiel zumindest hier erwähnen. Und ich glaube, es hat sogar dann doch noch ein bisschen HSV-Historie, weil soweit ich weiß, kannst du mich gerne korrigieren, war es das letzte Spiel im alten Volksparkstadion, bevor es umgebaut wurde.
1998, ja. Muss das letzte Spiel gewesen sein. War 34. Spieltag, ja, muss das letzte Spiel gewesen sein.
Genau.
Das stimmt. Stark. Stark.
Was für eine Zeit. Was für eine crazy Zeit. Da müssen auch brutal viele Lauter dabei gewesen sein. Weißt du, dass da jeder erzählt, oh, ich war mitten zum HSV, weil es da ja theoretisch um die Meisterschaft ging. Wir hatten ja die Meisterschaft schon einen Spieltag vorher geholt, aber theoretisch hätte es ja dann am letzten Spieltag auch noch passieren können. War schon eine krasse Zeit bei uns.
Ja.
Und wenn man ohne FCK-Bezug ist, natürlich das Spiel gegen Werder Bremen international mit den Papierkügelchen.
Schmerzen.
Im Volksparkstadion war das, glaube ich.
Oh, Schmerz. Ja, das Graugard und die Papierkugel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das waren keine schönen 10 Tage. Das stimmt.
Warum ist Lotto King Karl plötzlich verschwunden vom Spiel?
Jetzt versuche ich es auch nochmal aus dem Kopf. Ich glaube, es war so, dass der HSV gesagt hat, der Song passt nicht mehr. Ob man den nicht anpassen möchte. Lotto wollte das nicht und dann hat man einfach gesagt, ja gut, dann kommen wir nicht zusammen, und ich glaube, es hat sich dann irgendwann auch die Stadionshow geändert, dass man es eben dann auch nicht mehr mit Radio Hamburg gemacht hat, also erst und dann mit dem NDR und dann eben auch mit dem Song, und dann ist aus Lotto King Karl ein Abschlag geworden.
Schade drum.
Ja, dann singen wir halt am Freitag lauter an meine Perle, passt auch.
Ja, schauen wir mal. Also tatsächlich ist es gar nicht, also das war vielleicht am Anfang eine Umgewöhnung, aber mittlerweile ist mein Hamburg lieb ich sehr. Ich finde es deutlich, deutlich cooler.
Ich muss sagen, ich habe das Lied sofort im Kopf, obwohl ich ja im HSV immer nur am Rande beobachte, aber ich habe das direkt im Kopf, krass.
Also hier, also wirklich, mein Hamburg lieb ich sehr ist irgendwie besser als Hamburg meine Perle. Für mich ist ein bisschen einfacher, vielleicht ein bisschen globaler, ein bisschen städtischer und nicht ganz so gegen die anderen Vereine. Das war ganz cool, als wir international gespielt haben mit Lotto auf dem Kran, gar keine Frage. Aber auch sowas, auch da wandelt man sich mal. Und ich glaube, der Song passte einfach in der zweiten Liga auch tatsächlich nicht mehr. Das ist einfach so. Und vielleicht ist dann irgendwann auch mal die Zeit für was Neues. Und ich glaube, mit Mein Hamburg lieb ich sehr hat man dann auch mal diesen Stadtbezug. Und das sieht auch geil aus. Also mit den Charles und das alle mitsingen, das ist schon geil. Manchmal ist Abschlag auch live dabei, ist dann vielleicht nochmal ein bisschen bodenständiger.
Frage ist, kennt man dann ein hamburgisches Pfalzlied? Wenn wir schon dabei sind.
Das was? Das Pfalzlied?
Nee, kennen die nicht. Woher sollen die kennen?
Natürlich kennst du das nicht. Meine, weil ich das Hamburger Lied kenne. War ironisch.
Ich blamiere mich jetzt wahrscheinlich gerade, weil, naja, mein
bester total, Freund
ist mit einer Pfälzerin verheiratet und sein
Schwiegervater ist ein großer
Fan des FCK.
Und ich, das Pfalz.
Also wenn Ines das irgendwie hören sollte, dann...
Schickt dir jetzt die Polizei ins Haus. Zum Verwerfen den Mann.
Ja, also... Nee, bin ich noch ein bisschen...
Schlimm.
Muss ich mich noch mal...
meines besten Freundes unterhalten.
Man muss jetzt natürlich aber auch sagen, dass das Pfalz-Lied wurde irgendwie so jahrelang irgendwie vorm Spiel so eine halbe Stunde vorher oder was gespielt. Ja. Und hat sich dann, wurde dann im Laufe der Zeit immer beliebter. Ich glaube, es war auch sogar irgendwie so die letzten Jahre der dritten Liga erst, ne, wo es dann so.
Ja, das löste irgendwie so gefühltes You Never Walk Alone ab. Ja. Wobei unser Betze-Lied trotzdem noch immer das Betze-Lied ist. So, also das wird nach wie vor vorm Spiel gesungen.
Ja, wobei ich das You Never Walk Alone auch irgendwie vermisse. Also wir hatten das ja immer ohne Band, also Dortmund und so spielt ja immer noch Band ab dazu. Das hatten ja die letzten Jahre nicht mehr gemacht, sondern wir haben das ja so
gesehen.
Ja,
das kam das aus der Kurve, ja.
Das fand ich schon immer sehr geil.
Ja, aber ja. Es ist zu inflationär, finde ich. You Never
Walk Alone mittlerweile
gehört schon, irgendwie auch dazu, klar. Aber vorm Spiel ist mir als Pfälzer, als FCKler sehr, sehr wichtig, dass Betze-Lied läuft.
Also ja, aber das läuft ja jetzt 10 Minuten vorher oder so vor Anpfiff. Also das
ist egal, Hauptsache läuft. So. Hauptsache läuft und es wird laut mitgesungen. Das so reicht so. Ja. Okay, Sebastian, ich habe keine Fragen mehr. Es ist schlimm, ne?
Hat Sebastian noch eine dritte?
Bestimmt.
Wie endet das Spiel am Freitag? Das haben wir ja eigentlich.
Oh mein Gott!
Antwortet. Ach so, ach, das ist ja harmlos.
Das ist ja harmlos.
Ja, wir gewinnen 2-1.
Wir? Also FCK? Ja, super. Danke. Nee, nee,
2-1 für die Heimmannschaft, mein Lieber. Nein, ach
so,
nein.
So weit, oh mein so weit, Gott,
nee, nee, so weit, ja, nee. Nee, das gewinnt der HSV. Auch wenn ich hier Gast bin, wir sind ja die Heimmannschaft, wir sind die Gastgeber. Die gewinnen 2-1.
Ja, aber da wir ja durchaus hartnäckig sind, gewinnen wir dann noch dann doch noch in der Nachspielzeit.
Ach so.
Einmal sehe ich aus der Distanz und aus Versehen Ache, weil er irgendwie vorne stolpert, ganz blöd, kommt dann mit der Hacke nochmal an den Ball.
Ach so.
Dann ist das Ding drin.
Ach so, du hast jetzt so interpretiert, ich sag bis zur 90. und
genau,
die Nachspielzeit.
Genau, ich mach Nachspielzeit. Also, ist doch fair. Ja, du hast 90 Minuten für dich und ich nur 4.
Und du gehst dann lachend aus dem Stadion raus und ich sitze da und...
Na, sichi.
Bist du da? Oder ist einer von euch da?
Nee, ich bin nicht da. Nicht. Nee. Aber der andere Marc ist da.
Wo ist der nicht?
Wo er nicht war, war in Berlin. Da war er nicht, okay. Sebastian. Aber wenn wir die Aufnahme beendet haben, kann ich nur was erzählen. So,
okay.
Mit dem HSV. Wobei kann ich auch jetzt erzählen. Ich war beruflich mit der Spielvereinigung Greuther Fürth mal unterwegs, ne? So ein Jahr, 2 Jahre waren es, glaube ich. Und das war die Saison, als der HSV in die Relegation musste und hat gegen den Abstieg halt gespielt. Und die mussten nach Fürth. Mhm. Und da habe ich das, ich war oben in Hamburg beim Hinspiel und habe erlebt, dass die hinten am Presseeingang Volksparkstadion sich benommen haben wie die Schweine. Es war wirklich ekelhaft. Das war die, da waren ja Leute, Alter, meine Güte. Wir sind dann über diese VIP-Schiene da rein.
Ja.
Und da habe ich zum allerersten Mal, obwohl wir uns ja vorher schon telefonisch am Ohr hatten, habe ich Uwe Seeler noch kennengelernt damals.
Ui.
Und das war halt so ein Ding. Ich so, ah, Mensch, Herr Seeler. Ich bin der Uwe. So, ja. Ne, so. Mensch, du hörst dich aber nicht nach einem Franken an. Ich so, nee, ich bin lauter. So, es war schon cool. Und da wollte ich natürlich ein Foto mit dem, ne? Das war der einzige Mensch, mit dem ich unbedingt ein Foto haben wollte. Keine Ahnung warum, es war halt so. Ich damals noch, was war denn das? iPhone 4, glaube ich. Und es war halt immer, ich war ja allein da, ne? Die Mannschaft war ja drin über, ne, sowieso anderen Weg und so. Und ich musste ja da irgendwie alleine dann dadurch, treff Uwe Seeler und hinten steht der Delling. damals noch dort für ARD oder irgendwie sowas.
Ja.
Und ich rufe, ey, Delling, komm mal her, mach mal Foto. Jo, mach ich. Und dann meint er, ich will von ihm Foto. Nein, ich will, dass du mit meinem Handy Foto von mir und Uwe Seeler machst. Ey, der Uwe, der hat sich kaputt gelacht. Ne? Da war so gut. Und Delling halt so eine Fresse gezogen. So, ach so, also. Wollen wir dann danach? Ich so, nö, danke, ist gut. Ich war so geflasht, dass ich Uwe Seeler getroffen habe.
Geil.
Das war schon cool.
Ah, stark. Egal. Starke Geschichte.
Für mich war das ein großer Moment.
Ja, logisch. Ja. Uwe Seeler ist mit einer der größten deutschen Fußballer. Also das kann man schon mal so, das kann man schon mitnehmen.
Ich hab für eine Fritz-Walter-Gala, ne, als dieses große Jubiläum da war, habe ich eben diese, habe ich auch so kleine Filme zusammengeschnitten für diese Gala. Und da durfte ich auch, das war leider die letzten Momente, ne? Also da war Uwe Seeler, du hast schon gemerkt, der Mann ist stark, stark gezeichnet, so, ne? Eigentlich wollte er dann gar nicht mehr, dass es, er wollte das eigentlich gar nicht mehr aufsagen, da habe ich schon gesagt, nee, dann halt nicht, wenn es nicht geht, ne? Der Mann hatte ja Tränen in den Augen und so, das ging mal richtig ans Herz. Und hat es aber trotzdem durchgezogen, weil sein Freund Fritz Walter, der wird da geehrt und da muss er was dazu sagen. So.
Ja.
Und das war also wirklich Hut ab. Ich hab echt Tränen in den Augen gehabt. Es war schon sehr bewegend.
Ja, das, als Uwe dann verstorben ist und dieses Heimspiel, das war auch schon echt extrem hier in Hamburg. Ne? Also das hast du schon gemerkt. Uwe war halt immer da, wenn du so willst. Ne? Also für nahezu alle Menschen im Stadion war Uwe immer da. Ja, Uwe Seeler war immer da. War am Leben, war Fußballer, Legende und dann ist er plötzlich nicht mehr da. Und das war dann schon so, uff. Und dann verlierst du das Ding zu Hause, 0-1 gegen Hansa Rostock, aber egal, weil am Ende war es, also du hast da wirklich unzählige Menschen am Fuß gesehen, mit Tränen in den Augen, mit Blumen, mit Lichtern. Junge Menschen, die Uwe Seeler sicherlich nur vom Namen kennen, aber auch ältere Menschen, die ihn vielleicht sogar haben spielen sehen, und die waren alle fertig. Also die Strahlkraft von Uwe Seeler, das ist etwas, Hut ab, da verstehe ich jeden, der das Glück hatte, mal ihn zu erleben. Aber vielleicht auch nur mal ein Foto oder eben mal bei einer Rede
ist ganz Rede egal. Zuzuhören. Du hast so viele Interviews, wo du jetzt nach wie vor noch von mir aus auf YouTube oder sowas nachgucken kannst. Ne? Solche Männer, solche Menschen, die muss man sich zum Vorbild nehmen. Das ist so. Die sind nie irgendwie großartig aus der Reihe getanzt. Die gingen mit vollstem Respekt auch gegenseitig oder gegeneinander gut um. So, und genau so sollte es doch sein.
Ja, es gab ja noch diese schöne Doku mit Uwe Seeler, wo er auch mit seiner Frau und hat er ganz lieb immer zu ihm Dicker gesagt. Und dann ging es halt um den Enkel und um den HSV und dies und jenes. Und dann, wir haben ja noch unseren Levin. Wir sind ja noch im Spiel, Dicker. Ja, wir sind noch im Spiel. Es ist so eine rührende Szene, ey, da schießen einem Tränen in die Augen, wie die beiden immer miteinander und seine Frau da ihn immer gestützt hat. Also irre, total irre. Das ist, also Uwe Seeler ist wirklich mit eins der größten Idole im Fußball, die ich habe. Ja. Und zwar jetzt nicht nur wegen HSV, sondern einfach, natürlich Hamburg und da bist du näher dran, aber so skandalfrei immer zu seinem Verein zu stehen, also und so ein netter Kerl zu sein, also das ist schon irre, das ist wirklich irre.
Ja, und ich fände es ganz, ganz großartig, wenn sich dann am Freitagabend beide Fanlager halt sich ebenso freundschaftlich begegnen. Während 90 Minuten ist aber durchaus Foppen erlaubt, aber danach ist wieder gut.
Genau, und nicht vergessen, wir spielen an der Uwe-Seeler-Allee Nummer 9, ne? Da darf man nicht vergessen, ist umbenannt worden.
Sehr schön, das freut mich.
Ach, das wusstet ihr nicht?
Nein, mir war das unbekannt.
Ja. Ach so, der HSV oder die Stadt Hamburg hat dann durchgesetzt und die Silvesterallee dann Uwe-Seeler-Allee genannt und der HSV hat die Hausnummer 9 bekommen in Anlehnung an seine Rückennummer. Also es ist
richtig stark.
Also da gab es einen riesen Aufriss auch seitens der Fans, dass sie gesagt haben, ey, irgendeine Ehrung muss jetzt hierher von der Stadt Hamburg. Und am Ende war es auch meine bevorzugte Lösung, irgendwie nicht im Stadion eine Tribüne nach ihm zu benennen oder das Stadion selbst, sondern wirklich zu sagen, hier, Uwe-Seeler-Allee 9, hier lebt der HSV, hier lebt das Haus, was Uwe Seeler gebaut hat, wenn man so will, was die sportliche Legende angeht. Und deswegen Uwe Seeler Allee 9 in Hamburg. The place to be am Freitagabend um 18:30 Uhr.
The place to be. Ja, zu Erlebnis Heimniederlage.
Ich komm da gleich rüber, ey. Ich habe hier Breitbandinternet, das geht schnell.
Ich nicht, passte nicht durch.
So. Nee, aber das letzte waren jetzt keine schönen Schlussworte, aber vorher Place to be, das nehme ich doch mit. Am Freitag Place to be in Hamburg, im Volkspark und auf ein faires Spiel, auf ein spannendes Spiel und natürlich auch ein Auswärtssieg, zumindest für uns beide. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du unser Gast war.
Ja, war doch wieder
länger, als man gedacht hat. Von daher alles gut. Und alles klar. Dankeschön.
Danke euch.
Danke, Nando. Bis dann. Tschüss. So, vielen lieben Dank natürlich an Nando für das tolle Gespräch. Ist also wirklich, wir haben nach der Aufnahme haben wir noch vorneweg eine halbe Stunde, aber es hätte locker noch eine Stunde nochmal zusätzlich werden können. Also es war wirklich fantastisch. Es war eine tolle Runde. Leider musste ich dann auch weg. Und für Sebastian, hätte ich gewusst, dass er nächsten ein, zwei Tage ohnehin krank ist, hätte ich ihn noch mal raus zum Spielen geschickt. Aber was soll's. Gut, aber jetzt stehen wir ja vorm Spiel gegen den Hamburger SV. Der kann sich ja durchaus mit einer starken Offensive sehen lassen. Taumelt so von Spieltag zu Spieltag. Jetzt zuletzt sind sie mal ordentlich in Straucheln geraten gegen den Jahn Regensburg. Also es ist, ist es eine Überraschungsgeschichte? Ich weiß es nicht. Ist es so ein überraschungsaltes Spiel gegen den Hamburger SV? Ich glaube, wenn wir als FCK uns zu tief hinten reinstellen, dann wird es auf jeden Fall eine Offensivschlacht für Hamburg. Dann wird es für uns sehr gefährlich. Wenn wir uns aber stabil in der Abwehr präsentieren, nicht zu tief stehen, dann können wir einwandfrei, und das werdet ihr alle sehen, auf Konter spielen, denn da ist der HSV extrem anfällig. So stark wie auch die Offensive ist des Hamburger SVs, sehe ich die Defensive eher schwach. Heißt jetzt aber nicht, dass es schlecht ist. Also, aber dennoch finde ich sie da durchaus anfällig. Und jetzt gucken wir mal, was mir der liebe Sebastian geschrieben hat. Oh, er meint, wird verdammt schwer beim HSV für uns. Nach dem Unentschieden gegen den Jahn steht der HSV mächtig unter Druck und ich erwarte einen motivierten Gastgeber. Ein frühes Gegentor wäre schlecht für uns, weil der HSV dann seine Offensivpower ausspielen kann. Je länger es 0-0 steht, umso bessere Chancen rechne ich uns aus. Tja, lieber Sebastian, vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Ich würde behaupten, ein früher Rückstand würde kein Beinbruch für uns bedeuten, denn wir erholen uns deutlich besser nach einem Gegentreffer als vielleicht andere Fußballclubs, die derzeit so in der zweiten Liga rumschwirren. Ich würde sagen, wir haben durchaus diese starke Mentalität, mit der wir protzen können und hoffe, dass wir die natürlich im Volksparkstadion am Freitagabend an den Tag legen und verstecken müssen wir uns ganz und gar nicht. Einfach wird's nicht, da stimme ich zu. Das bedeutet aber auch für jeden Fußballfan, egal ob HSV, FCK oder sogar Neutral-Fan, das wird ein richtig, richtig spannendes und tolles Spiel. Die Hütte ist nahezu ausverkauft, also Es wird ordentlich laut auf beiden Seiten. Richtig geil, richtig viele Lauter Freitagabend in Hamburg. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf den Anpfiff. Nun darf ich mich bei euch fürs Zuhören bedanken. Vielen lieben Dank auch an Nando nochmal für die Zeit. Und lieber Sebastian, gute Besserung. Ach so, und wenn du dann wieder fit bist, bleib gesund.